jetzt kommt die Vorne rein.
Ja. Jetzt ist er vorne mit drin und sorgt natürlich da auch für Verwirrung. Und er macht sich direkt auf den Weg und wird da für Wirbel sorgen.
Ecke kommt, Kopfball da, Marinas.
Weiter geht's, Halstenberg auf Forsberg, der vorm 16er, täuscht den Schuss an den Berg mit, der auf der rechten Seite, in den 16er hinein, Berg, Flanke in die Mitte! Oh!
Hallo liebe RB-Fans, wir schreiben den 22.03.2021 und wir nehmen die 22. Ausgabe des Vorfans-Podcastes auf. Das ist der RB Leipzig-Podcast von rb-fans.de. Wir sitzen in gewohnter Runde mit Abstand weit auseinander, denn wir sitzen in Lars.
Schöne Grüße in die Runde aus Plagwitz.
Und dann haben wir den Daniel in der Leitung, der grüßt aus Markkleeberg. Ist das so, Daniel, oder bist du umgezogen?
Nö, ich habe nicht vor, umzuziehen, mir gefällt es hier. Viele Grüße aus Markkleeberg.
Und das letzte Mal hatten wir den Konstantin aus Berlin zugeschaltet. Diesmal ist die vierte Person auch aus Leipzig. Hallo Frank.
Hallo in die Runde, ich grüße auch aus Plagwitz, quasi in Sichtweite vom Lars.
Lars, du hast ja auch dich wieder um den Gast gekümmert. Wer ist Frank? Woher kennt ihr euch und was verbindet euch?
Kennengelernt haben wir uns über Social Media und verbinden tut uns, dass wir hier um die Ecke wohnen, dass wir momentan öfters zum Griechen gemeinsam gehen und dort uns Leckereien abholen, inklusive Uso und natürlich der Fußball.
Frank, kannst du das bestätigen?
Genau so sieht's aus. Ich bin ja Mitglied beim OFC Talentfrei und wir sind nun mal ein sehr Twitter-affiner Fanclub. Und da lernt man ja über die Zeit den einen oder anderen RB-Fan dann auch mal persönlich kennen. Und ja, und wenn das passt, dann passt das. Da geht man mal zusammen im Biergarten, trifft sich vor oder nach dem Spiel, wie das halt so normal ist.
Sag mal, OFC Talentfrei, da kommt auch der Kai her, ne? Also genau. Auf die Vogel. Ja. Und Matthias, Rote Brauseblogger, ist da auch noch mit dabei.
Genau.
Genau. Wann bist du zum Fanclub gekommen? Wie bist du allgemein zu RB gekommen?
Ja, ich war eigentlich damals so in der ab der dritten Liga, so ein bisschen bei den Highlight-Spielen. Das hat sich dann immer mehr weiter entwickelt. Ich bin dann eben über Twitter zum Donnerstags-Fußballkick zu Talentfrei gekommen. Das hat mir halt alles gefallen mit den Leuten. Ja, und dann wurde die Zuneigung zur RB immer intensiver. Ja, und so ist es dann seit der Halbserie des ersten Zweitliga-Jahres bin ich halt mit Dauerkarte in D ausgestattet. Und alles ist schick.
Und hast dann direkt deine erste Auswärtsfahrt zum Rückrundenauftakt nach Aue gemacht, hast Nudeltopf gegessen und die 2-0 Niederlage mit bestaunt, richtig?
Nee, erste Auswärtsfahrt war tatsächlich mit dem Kai, mit einem Aufziehvogel und mit seinem Bruder, der damals noch in Lübeck gewohnt hat, zu St. Pauli. Zu einem übelst langweiligen Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es 0-0 war oder 1-0 verloren.
Ja, war dann wahrscheinlich auch die erste Zweitliga-Saison noch.
Ja, genau.
Okay.
Hatten die da auf Pauli schon diese neue Tribüne gebaut? Oder?
Die war gerade fertig. Der Hintertor war, glaube ich, noch nicht freigegeben. Wir standen da noch so an der Seite.
Lars, warst du auch schon mal auf St. Pauli mit unterwegs?
Nein, war ich leider nicht.
Und wieso weißt du dann sowas?
Da gibt es jetzt diesen Twitter-Account hier, Speer Specht, glaube ich, heißt er. Und die haben jetzt immer jeden Tag irgendwelche Fanreisen oder Choreos da hochgeladen und da war eben dabei in St. Pauli und da hat man dann eben hinterm Tor noch alles im Beton gesehen, wie dann die Leipziger da die Fans gefeiert haben und dann am Ende sogar, glaube ich sogar, dann haben sie gesungen, auf St. Pauli kann man mal verlieren und da wurde sogar von den Hamburgern da applaudiert.
Okay. So, Frank, jetzt müssen wir aber auch die wesentliche Frage klären. Wo bist du in deinem Leben falsch abgebogen, dass du immer mal wieder im Propsider vorbeigeschaut hast?
Ich schaue nicht immer mal wieder im Propsider vorbei, sondern auch relativ regelmäßig, weil der erste FC Lok der Verein meiner Jugend ist. Ich für die lange Zeit gespielt habe, bis im Männerbereich. Und sowas vergisst man nicht und das war eine tolle Zeit. Und ich sehe auch nicht, warum es immer Beef geben muss gegen AB und Lok und auch mit Chemie. Das ist mir einfach wurscht. Entweder die Leute passen oder sie passen halt nicht und dann kann man was draus machen oder nicht.
Mensch, jetzt, wir sollten emotionaler werden im Podcast. Ich gebe dir eine Steilvorlage und dann verwandelst du sie nicht.
Du, Jan. Meine Stammkneipe ist eine Chemikerkneipe.
Aha, ich kenne keine Chemikerkneipe. Wo wurden in Leutsch irgendwo?
Direkt hier. Nein. In Plagwitz, die Tante Rosi.
Ach, das ist eine Chemikerkneipe.
Okay. Hm, Chemie und St. Pauli.
Also der Wirt ist zumindest ein großer Chemiker-Fan.
Und überwiegend.
Würde ich gerade sagen.
Überwiegende Teil der Kunden auch. Aber das ist völlig entspannt. Man kann dort Fußball gucken. Da wird so schön ein bisschen Beef gegeben und danach trinkt man wieder Bierchen zusammen und das ist alles gut.
Aber so groß ist die Tante Rosi gar nicht, oder? Ich kenne das nur vom Vorbeifahren. Das ist ja an diesem Kreisverkehr dort. Hm? Ja. Die haben draußen ein bisschen was. Ist das innen drin groß oder sind das noch ein paar Quadratmeter?
Nö, du hast ja zwei Etagen. Du kannst ja auch noch im Keller.
Hm. Bin dort noch nie drin gewesen.
Ja, da wird es Zeit.
Ja. Na, sitze ich allein bei meinem Bier. Was habt ihr übrigens zu trinken? Ich hab hier ein alkoholfreies, naturtrübes Mönchshof.
Zählt sowas?
Bei mir ist es Radeberger, wie immer. Ich brauch da nicht wechseln.
Frank, du bist beim Sponsorbier?
Nein, ich trinke ein wunderbares Altenburger Helles, Weltmeisterbier von 2020.
Okay, Daniel ist bei was?
Gute Wahl. Ich bin beim Lübzer.
Gut, da haben wir aus allen Ecken Deutschlands was zusammen und können uns dann auch der Bundesliga widmen. Ne? Wir hatten am Freitag ein erfolgreiches Auswärtsspiel auf der Alm in Bielefeld, haben dort 1-0 gewonnen, wo nach 50 Sekunden Marcel Sabitzer eingenetzt hat. Das waren halt die 50 Sekunden der zweiten Halbzeit. Habt ihr das Spiel gesehen? Ich hatte nämlich Freitagabend was Besseres vor. Ich habe mir auf ProSieben Film angeguckt.
Warum machst denn du sowas?
Weil ich immer noch kein DAZN und Sky-Account habe und keine Lust auf Amazon Music hatte. Und deswegen habe ich mir das so im Ticker so nebenbei durchgelesen.
Aber es gibt, du kannst ja noch den Bullenfunk da anmachen wenigstens.
Nee.
Doch, die machen das gut, echt, Jan.
Ja, das glaube ich, ja. Aber ich muss uns doch immer schon nachhören. Ich höre ja unsere Podcasts selbst. Das reicht dann. An Fachwissen, ja, oder? Manche halten es dafür. Lars, du hast es also gesehen.
Ja, ich habe es gesehen. Im Grunde genommen kann man das Spiel ganz schnell abfrühstücken, wie man so schön sagt. Weil das war das zu erwartende Spiel. Es war das zu erwartende schwere Spiel gegen einen Gegner, der immer tief steht. Wir haben angefangen ohne einen großen Mittelstürmer, was sehr verwundert war. Abwehr ohne unsere beiden Franzosen. Einer nicht fit und einer verletzt. Und Adams wieder ganz rechts als Rechtsverteidiger. Und man hat dann versucht, mit den ganzen Edeltechnikern um Forsberg, Olmo und Kunku rum eben Chancen zu kreieren. Und das hat man in der ersten Halbzeit eigentlich dann geduldig gespielt. Und das war auch richtig gut. Und dass dann kein Tor entstanden ist, lag auch mal wieder an dem gegnerischen Torwart. Der Ortega war schon richtig, richtig gut.
Welche Chancen hat ein Ortega vereitelt, Frank?
Naja, die von Forsberg als erstes. Und ja gut, die von Olmo war ganz okay, aber vor allem die von Kunku. Wenn er da die Schulter nicht kurz vor der Pause nicht noch dran kriegt, dann ist das Ding drin. RB hat es halt wie üblich gemacht. Die haben das Spiel völlig im Griff auf diesem Acker. Anders kannst du das nicht beschreiben. 91% Passquote ist Wahnsinn, gerade auf so einem Geläuf. Aber sie haben sich einfach nicht belohnt. Sie haben nicht mutig genug, die versucht, in die Räume zu spielen, einfach mal mehr Power zu geben. Und das war schade. So bleibt so ein Spiel dann halt sinnlos, immer spannend. Ne? Das haben wir ja in vielen, vielen Spielen gesehen, nicht nur dieses Jahr, auch letztes Jahr schon, dass die letzte Konsequenz halt einfach fehlt. Um dann auch mal zu sagen, okay, ab 60. Minute kann ich das ja ganz locker runterspielen. Aber ansonsten war es eine dominante Spielweise, das war okay.
dominante Spielweise mit dem Wermutstropfen, dass Kevin Campbell seine fünfte gelbe Karte kassiert hat und jetzt gegen Bayern fehlt. Daniel, aus deiner Sicht ein Fehler, ihn da spielen zu lassen?
Du meinst zu lange, bis er die gelbe kassiert?
Ja, oder auch generell. Es waren ja insgesamt drei Spieler vorbelastet. Campbell, Mukiele und Orban. Campbell, Orban in der Startelf. Orban ist ohne gelbe Karte ausgekommen. Mukiele ist in den letzten drei Minuten dann für Campbell eingewechselt worden. Hätte man den Kollegen Campbell da nicht runternehmen können. Ich meine, im Mittelfeld haben wir ja genügend Alternativen, möchte man zumindest meinen.
Er ist halt schon einer der Besseren bei uns im Mittelfeld, und wenn er einen halbwegs guten Tag erwischt, ist er so der Antreiber und der Ballverteiler. Und gegen Bielefeld, die mit ihrem neuen Trainer wie erwartet deutlich tiefer standen als früher noch, vor ein paar Monaten, war es klar, dass er dort ein entscheidender Spieler sein wird. Und die Gelbe war blöd gelaufen, also der darf er nicht so reinrutschen. Ich dachte mir auch in dem Moment, der Stürmer ist mit dem Rücken zu unserem Tor, der kann erstmal einen Ball annehmen, der kann dann nicht schnell weiter. Da musst du nicht so reingrätschen. Das war ein doofes Foul. Aber naja, du kassierst halt irgendwann mal die fünfte Gelbe, bist halt gesperrt. Das ist gegen Bayern, es ist halt Zufall. Aber ich hätte ihn trotzdem auch so lange spielen lassen, weil beim Stand von 1-0 wechselst du nicht so rapide durch, sondern da siehst du zu, dass die Mannschaft, die bisher schon gut gespielt hat und das Spiel so weit im Griff hat, dass diese Mannschaft eben das Ding da nach Hause schaukelt.
Ja, aber die gelbe Karte war in der 85. Minute. Also es war jetzt nicht mehr so viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Es ist halt irgendwie, es hat so ein Wermutstropfen, weil du bist gut unterwegs, führst, hast das Spiel absolut im Griff. Also Arminia hat ja kein einziges Schuss aufs Tor gebracht. Es gab diese eine große Chance von Klos, den er 2 Meter zu hoch und 2 Meter zu weit rechts ansetzt, und wird es dort gefährlich. Ansonsten war das ja alles relativ entspannt. Und dann handelst du dir halt so ein Wermutstropfen ein. Aus meiner Sicht unnötig. Lars, wie siehst denn du das?
Ich habe jetzt die gelbe Karte jetzt gar nicht so im Kopf, wann das gewesen ist. Aber wenn du sagst 85 Minuten, da bin ich natürlich dann bei dir.
Also ich habe jetzt auf meine OneFootball-App vertraut, da steht 85.
Okay, dann gebe ich natürlich recht, dann hätte Campbell da schon eher runtergemusst. Also da, vor allem, du hast ja auf dem Platz, hast du den Haidara und Adams noch, die könnten dann einrücken, oder du machst den ganz normalen Wechsel gleich, Mukiele für Campbell schon eben ein paar Minuten eher. Okay, da riskierst du vielleicht auch, dass Mukiele dann vielleicht seine fünfte gelbe Karte bekommt, aber Nagelsmann hat ja in der Pressekonferenz gesagt, eigentlich wollte er dann reagieren, je nachdem, wie es steht. Also ich sage mal, wenn es 0-0 steht oder du liegst sogar zurück, dann hätte ich den Campbell dann trotzdem draufgelassen. Aber so liegst du in Führung, sind noch ein paar Minuten zu spielen, und es sah ja wirklich nicht so aus, dass Bielefeld in irgendeiner Form da nochmal da zu einer Torschance kommt. Also nur hohe Bälle da, die kannst du dann locker dann dir abpflücken, sag ich mal.
Naja, aber du musst dann schon aufpassen. Irgend so ein Glücksball geht schon mal durch. Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm, auch nicht im Blick aufs Bayern-Spiel. Okay, Campbell ist wichtig als Balleroberer, als Ballverteiler, aber du hast doch genug Varianten, wer da in der Mitte spielen kann, mit Adams, Haidara, Sabitzer. Das ist völlig okay. Das ist normal in so einer Saison.
Das Besondere an Campbell wäre halt wirklich ausgeruht gekommen. Da kommen wir später noch zu mit den Ausblicken. Er ist halt jemand, der nicht zur Nationalmannschaft reist, weil er seine Nationalmannschaftskarriere ja schon beendet hat. Sabitzer reist zur Nationalmannschaft. Ich glaube, Adams und Haidara bleiben, glaube ich, zu Hause, ne? Weil die in Risikogebiete auf andere Kontinente gefahren wären. Musste halt mit den Spielern auskommen.
Da können wir ja dann nachher da nochmal dann drüber sprechen, dann wer wohin fährt oder nicht. Dann.
So, ich bin aber mit meinen Punkten durch, die mir wichtig waren. Daniel, hast du noch was anzumerken?
Ich fand den Trainerwechsel bei Bielefeld nicht so gelungen. Hat jetzt wenig mit Leipzig zu tun, aber die haben davor immer recht mutig gespielt, und dafür, dass sie halt nominell das schlechteste Team sind, sie sind nun mal am schlechtesten besetzt, haben die immer gut mitgespielt und schon verdientermaßen ihre Punkte geholt und hatten immer gute Chancen auf den Klassenerhalt, zumindest einen Relegationsplatz. Das war mir nicht ganz klar, warum man da jetzt Kramer geholt hat. Das fand ich etwas fehl am Platz, aber das ist dann letzten Endes nicht mein Problem. Und man hat auch gesehen, dass diese Herangehensweise gegen uns wenig bis gar nichts gebracht hat. Die haben da gemauert, haben uns bis in der Regel ein ganzes Stück nach der Mittellinie machen lassen und das darfst du gegen uns eigentlich nicht machen.
Dann ja, das ist war ja abgestimmt, der Zeit, denn der Frank Kramer kommt ja aus, hat einen Liefering trainiert, ne?
Nee, ich glaube nicht. Doch, tatsächlich. Na,
der hat bis vor 3 Wochen in Liefering trainiert und ist jetzt nach Bielefeld, naja, und das stand da einfach im Vertrag drin, dass er dort Leipzig bitte keine Punkte abnimmt.
Ja. Ich denke, die werden das auch sonst durchziehen und hoffen, dass sie mit dieser Mauertaktik irgendwie noch die paar Punkte bekommen.
Ja, hat ja in der Woche zuvor funktioniert, da hatten sie ja gewonnen. Ich weiß gar nicht,
richtig,
gegen
wen? Gegen Leverkusen.
Ah, na gut, gegen die ist es ja auch einfach zu gewinnen, da gelingt ja sogar die Berliner Hertha. Im Sendungsvorbereitungsdokument steht drin, warum keine 5 Wechsel, vor allem nicht Konaté. Lars, das ist doch bestimmt dein Kommentar.
Ja, das, die Frage wollte ich eigentlich euch stellen. Also ich habe es auch nicht verstanden. Ich meine, was hat Konaté verbrochen, dass er da nicht ein paar Minuten bekommt? Fit ist er ja, er trainiert ja voll mit. Und das Einzige ist ja, hatte mal vor ein paar Wochen diesen einen Elfmeter da verursacht. Gegen wen habe ich das gar nicht mehr so im Kopf. Aber ansonsten kann ich mich da jetzt nicht erinnern, dass er da überhaupt irgendwelche groben Fehler gemacht hätte. Und jetzt fährt er ja noch zur U21 EM für Frankreich. Aber warum er eben Nagelsmann da den 5. Wechsel nicht gemacht hat und vor allem eben Konaté, das erschließt sich mir nicht. Vielleicht habt ihr Ideen.
Ja, dann Frank, hast du eine Idee?
Ich glaube, er ist einfach noch nicht richtig fit. Ich weiß es nicht.
Daniel?
Allgemein wechselst du in der letzten Kette, in der Vier- oder Fünferkette eher selten, weil wenn da ist weniger entscheidend, dass du jemanden reinbringst, mit der noch frisch ist. Das machst du eher offensiv, sondern da geht es darum, dass die Leute halt nach 80 Minuten gut im Spiel sind, wissen, wie sich die gegnerischen Stürmer bewegen, sind darauf eingestimmt mit der Abseitslinie. Und da wechselst du gerade Innenverteidiger, wechselst du ganz selten mal durch. Höchstens, wenn du umstellst von Vierer- auf Fünferkette, aber das war ja nicht der Fall. Und dann ist es so, also gerade bei einem Tor Vorsprung, da kann, hat ja Frank schon gesagt, da kann immer irgendwas Dummes passieren und dann lässt du es nicht drauf ankommen. Wenn das 3-0 steht, wäre er vermutlich gekommen nach einer Stunde. Aber es war halt nicht der Fall und dann gehst du im Zweifel auf Nummer sicher.
So Lars, und ich sagte die Begründung, warum er nicht eingewechselt wurde. Die Begründung heißt Barcelona. Ja, Barcelona hat ja ein, wenn nicht sogar zwei Augen auf Konaté geworfen. Und ja, man will ihn da einfach nicht ins Schaufenster stellen und hofft, dass Barcelona da Konaté vergisst.
Das ist auch eine mutige Aussage von dir.
Das ist nicht mutig, das ist prophetisch, hellseherisch. Weil Upamecano ist er jetzt schon weg, der ist ja fix bei den Bayern. Ja, und da hat Barcelona vielleicht schon den Kürzeren gezogen, weil sie nicht bezahlen konnten. Und jetzt wollen sie den anderen guten Franzosen haben und das will aber RB nicht. Und deswegen sind die da jetzt erstmal auf Tauchstation gegangen.
Ja, gut. Da wird es ausreichen, auf seinen Vertrag zu pochen. Da muss man ihn nicht auf der Bank lassen.
Ja, wie lange läuft der Vertrag noch?
23
mindestens. Vor mir, ne?
23, ja.
Ja, was spannend ist, ich meine, wann haben wir das letzte Mal auf der Alm gespielt? Das war doch vor 6 Jahren ungefähr.
Haben wir überhaupt schon mal auf der Alm gespielt? Wäre für mich jetzt so die Frage.
Liga.
Ja?
Ja, aber da war eben Halstenberg, Orban, Klostermann dabei, Gulacsi, Sabitzer und Forsberg, ja? Und Palsen wurde noch eingewechselt, genau. Und bei Bielefeld eigentlich müsste der Nord der Herr Klos gewesen sein, sonst sagen mir die ganzen Namen von Bielefeld alle nix.
Ortega war meines Erachtens auch mit dabei. Der ist auch schon relativ lange dort.
Nee, da war das sagst, noch in Darmstadt.
Ortega war meines Erachtens nie in Darmstadt. Das war Heuer Fernandes.
Ach ja, stimmt. Ja, da hast recht.
Ihr kennt euch ja ganz gut aus. Na. Was aber noch spannend ist, ich meine, da gibt es immer solche Statistiken und Orban hat 163 Ballkontakte gehabt und liegt in der diesjährigen Saison damit auf Platz 1. Also da kommt niemand ran. Das war vorher, glaube ich, mit 136 jemand und Klostermann hat 147. Das ist eigentlich schon richtig Wahnsinn, ja? Das ist schon fast Barcelona-like. Insgesamt 900 Ballkontakte Leipzig, also das sah ja richtig, richtig gut aus. Und
hast du da eine Statistik, was bis der bisherige Bestwert war, ob wir da schon ansatzweise mal in die Nähe gekommen sind in der ersten Liga?
Diese Saison?
Generell Bundesliga-Saisons.
Na, 136 Kontakte von Edmond Tapsoba, sagt hier Opta.
Das war nicht meine Frage, ob RB schon mal jeweils so dominant in einem Bundesligaspiel gewesen ist.
Ja, 134 von Upamecano.
Und gesamt,
kann ich auch nicht sagen, welches Spiel.
Gesamt 900?
Da bin ich jetzt überfragt.
Da bist du raus.
Da bin ich überfragt. Aber 900, also das könnte ich mich jetzt nicht erinnern, an welches Spiel das vielleicht gewesen sein könnte.
Wobei das gar nicht so viel klingt, ne? Das ist mal runtergebrochen auf 90 Minuten, sind das 10 Pässe.
Ja,
also nicht zähle ich nicht 10 Pässe, sondern 10 Ballkontakte.
Ja, das ist 10 Ballkontakte pro Minute, aber du hast eine nette Spielzeit, die ist keine Stunde. Und du hast auch natürlich nicht 100% Ballbesitz. Und wenn du das nochmal nimmst, keine Ahnung, 60 Netto-Minuten, also 2/3 Netto-Minuten eigentlich weniger, und 80% wie Ballbesitz, ich weiß nicht, wie viel es war, dann musst du das nochmal durch 2 teilen, so ganz grob.
Ja, dann sind wir bei 20 Pässe pro Minute. Klingt jetzt auch nicht so unlösbar. Aber ist ja auch egal.
Was ich gut fand, Entschuldigung, Jan, der Willi Orban, dass der hat öfters einen auf Upamecano gemacht und ist nach vorne gestürmt, kann man fast sagen, oder ins Dribbling gegangen. Und das wird seitdem jetzt irgendwie in den letzten Spielen wird es immer mehr und mehr. Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Früher hast du Willi Orban nur gehabt, hinten in der Abwehr, der alles gut gemacht hat. Maximal also bei einer Ecke oder Freistoß vorne gewesen, aber sonst war er immer hinten geblieben. Aber jetzt, also das ist richtig sehr, sehr auffällig, dass er sogar eine Vorlage gegeben hat für Forsberg für einen Abschluss. Also das ist schon sehr auffällig. Sollte man mal im Auge behalten.
War für dich auch Tyler Adams auf der Rechtsverteidigerposition auffällig?
Auffällig war er nicht. Also er hat sein Spiel gemacht, das, was er machen sollte, und naja, er passt dort nicht hin, aber wenn du keine Option hast, dann soll er da spielen, und er hat keine Fehler gemacht, sagen wir es mal so.
Also ich finde, du hast ja die Option, mit Klostermann, du hast die Option mit Mukiele, auch Sabitzer hat das schon mal gespielt, auch wenn er dort verschenkt ist, aus meiner Sicht, auch ein Henrichs könnte das spielen. Es muss ja Gründe geben, warum Nagelsmann ihn da sieht. Warum ich das anspreche, ich sehe die Spiele ja im seltensten Fällen über 90 Minuten. Aber wenn ich auf Twitter immer Just Groovy lese, der regt sich ja jedes Mal darüber auf, dass Adams kein Rechtsverteidiger ist, sondern im Zentrum viel besser seine Stärken einbringen kann. Deswegen hätte mich das einfach mal interessiert, wie du das siehst, beziehungsweise Daniel oder Frank, wollt ihr noch was dazu? Habt ihr dazu eine Meinung?
Ich glaube, dass Nagelsmann mit der Maßnahme, Adams auf rechts zu stellen, eher versucht, nicht mal unbedingt die Defensivabgaben in den Vordergrund zu stellen, sondern sofort ein Übergewicht im Mittelfeld zu bekommen, wenn du selbst im Spielaufbau bist. Ja, wenn zum Beispiel im Normalfall Upamecano losmarschiert oder wie es jetzt Orban gemacht hat am Freitag, kompakt, weil auf links hat es ja dann Haidara eigentlich gar nicht anders gemacht. Einfach Überzahl schaffen, wenn du so einen tiefstehenden Gegner hast, versuchen über die kurzen Pässe, die ja daraus resultiert ja dann so eine Passzahl von über 900, und dann versuchen, egal wer, in Schnittstellen zu spielen und eben den Kunku, Olmo, Forsberg, wen auch immer, in Szene zu setzen.
Daniel, möchtest du noch was ergänzen?
Grundsätzlich ist es so, dass Nagelsmann dort auch eher Mittelfeldspieler haben will. Ich meine, Angelinho ist ja auch so ein sehr offensiver Außenverteidiger, der auch sehr passstark ist. Und das ist jetzt mit Haidara und Adams nicht anders. Es ist kein Zufall, dass dort solche Mittelfeldspieler stehen. Das ist die Positionsanforderung. Das sind keine klassischen Außenverteidiger mehr, die Linie hoch und runter wetzen, und deren größte Stärke ist, dass sie schnell geradeaus rennen können. Und ich finde auch, Adams gehört ins zentrale Mittelfeld, dort ist er stärker. Aber wenn man halt mal einem Nordi Mukiele eine Pause gönnen will, dann hast du halt noch Adams und Henrichs. Und Henrichs hat zuletzt halt auch nicht so überzeugt, sondern der ist auch im Mittelfeld stärker. Und dann ist es halt Adams. Und
der macht auch seine Sache ganz gut. Der hat aus meiner Sicht überhaupt noch nicht überzeugt, hat auch noch wenig Spielanteile bekommen. Und im Spiel gegen Frankfurt, und das ist eine sehr galante Überleitung, hat er auch nicht mitgewirkt. Das Spiel gegen Frankfurt ist jetzt 8 Tage her. Dort haben wir seit langer Zeit in der Liga mal wieder unentschieden gespielt. Ich fange wieder mit Lars an. Lars, fass mal bitte kurz das Spiel zusammen.
Zusammenfassen. Na gut. Wir hatten sehr viele Chancen in der ersten Halbzeit, die teilweise kläglich vergeben worden sind. Allen voran Justin Kluivert ist da zu nennen. Man hat eigentlich in der ersten Halbzeit auch Frankfurt ganz gut im Griff gehabt. Also eigentlich kann man da wirklich dann Mukiele herausheben, der gegen Kostic da ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Dann gab es die Verletzung von Upamecano in der 30. Minute oder 28. Minute. Da kam Klostermann rein, aber das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert in der Abwehr. Und wir hatten diesmal ohne Kampel gespielt im Mittelfeld, dafür eben Haidara Sabitzer die Kombination. Und man hat es wirklich gut hinbekommen. Na, dort hat man gegen Frankfurt waren wieder 2 Türme vorne drin. Also das ist immer so ein Rätselraten, wie Nagelsmann vorher aufstellt. Also das ist schon sehr komisch. Aber vielleicht, da war eben noch nicht sicher, dass Hinteregger dann kurzfristig verletzt ausgefallen ist. Also vielleicht war das ein Grund. Ja?
Das war ja aber egal, was hat der Stefan Ilsanger gespielt. Und was ich so im Radio gehört habe, das war ja der Spieler des Spiels.
Ja, das eben, auf Ilsanger wollte ich ja gerade hinauskommen, weil der hat dann für Hinteregger gespielt. Und der hat sich ja wirklich in alles reingeworfen und hineingekretscht, so wie man das kennt. Und ist eben leider jetzt bei Frankfurt spielend, aber hat es wirklich richtig gut gemacht. Und so, und dann geht man in Führung. Und auch wie gegen Bielefeld, kurz nach der Halbzeit so ungefähr. Und anstelle, dass das irgendwie Ruhe geben soll, ist man irgendwie in einer Unsicherheit. Und das ist eigentlich sehr auffällig in den Spielen von RB. Und dass man da das eben nicht hinbekommt, mal da den Gegner da mal den Sack zuzumachen. Weil die Möglichkeit hat man ja gehabt, auf 2-0 zu stellen. Und dann kommen diese wilden 5 Minuten, wo dann Asculacci ganz stark rettet. Und danach fällt eben das 1-1 durch Kamada.
Und dann war es vorbei, oder was?
Und dann war es mehr oder weniger vorbei. Also klar, du hast immer noch Siegchancen gehabt, aber das ist eben Frankfurt. Und Frankfurt, die stehen auf Platz 4, auf dem Champions-League-Platz. Und da musst du immer gewarnt sein, dass da eben in Silva, in Jones oder in Jovic dann irgendwann mal durchbricht. Und dann kannst du auch als Verlierer vom Platz gehen. Ne?
Frank, dann sind wir schon beim Thema, was mich interessieren würde. Welchen Spieler von Frankfurt würdest du blind verpflichten? Für RB natürlich.
Ja, schon André Silva.
Hast du den letzten Podcast gehört? Den hat uns nämlich auch Konstantin empfohlen.
Ja, der würde, glaube ich, ganz gut reinpassen. Als auch mitspielender Mittelstürmer, das ist schon nicht so schlecht.
Daniel, stimmst du ihm dazu? Oder würdest du auch mal einen deutschen Nationalspieler wie Armin Younes beispielsweise nehmen?
Bin ich mir gar nicht mal sicher. Ich würde vermutlich auch Silva nehmen. Der ist einfach von der individuellen Qualität absolut top. Daneben noch Luka Jovic. Das wären so sehr gute Verstärkungen für den Sturm. Von Younes, der galt in seiner Jugend mal so als großes Talent und der hat sich nicht schlecht entwickelt, aber da waren über mehrere Jahre, glaube ich, die Erwartungen immer höher als das, was er tatsächlich auf den Platz gebracht hat.
Naja, das Kaderthema haben wir ja später dann nochmal. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, ein paar deutsche Spieler würden uns ganz, ganz gut tun. Aber ja, sei es drum. Habt ihr zu Frankfurt noch was zu sagen?
Ja, wir haben ja irgendwie...
Ich bin ehrlich gesagt, bist du überrascht, dass sie tatsächlich auf einem Champions-League-Platz stehen, weil die Spielweise, ja, die sind dreckig und individuell stark und unangenehm, aber die Spielweise habe ich nie als so stark empfunden, dass ich vor der Saison gedacht hätte, die werden jetzt auf dem Champions-League-Platz stehen.
Hättest du vor der Saison gedacht, dass Schalke mit 10 Punkten auf Platz 18 steht?
Dass sie so schlecht sind, hätte ich nicht gedacht, dass bei Schalke in der Kaderplanung grundsätzlich was schiefgelaufen ist. Das war schon seit 2 Jahren offensichtlich.
Frank, du willst auch noch was ergänzen?
Ja, irgendwie hat man ja immer das Gefühl, Frankfurt ist so unser Problemgegner. Das hat sich so entwickelt. Gegen die sehen wir eigentlich immer nie wirklich gut aus.
Es sei denn, Radetzky haut Bernardo nach 3 Minuten um und fliegt mit Rot runter, wie beim, ich glaube, es war das erste Spiel zu Hause gegen Frankfurt, erste Bundesliga.
Ja, das war vor dem Krieg, aber seitdem sind es immer enge Spiele. In Frankfurt haben wir, glaube ich, noch nicht gar nicht gewonnen. Aber naja, was soll's. Alles wird gut.
Gut, dann hatten wir ein relativ entspanntes, ne? 3:0 Auswärtsspiel in Freiburg. So wie wir gesagt haben, Frankfurt liegt uns nicht. Ich würde bis heute behaupten, Freiburg liegt uns nicht. Trifft aber für diese Saison nicht zu. Relativ unspektakulär gewonnen. Tore von Nkunku, Sørloth und Forsberg. Und ach, Lars, da hast du ja wieder dahinter geschrieben, in Rot. Was für ein Tor, 22 Stationen, One Touch.
Absolut. Also, wie du das schon richtig gesagt hast, Freiburg hatte ich eigentlich dann auch meine größte Sorge gehabt, dass wir da 3 Punkte holen und dann spielen die das so gut runter. Und dieses 3:0, ich meine, du kannst auf jedes Portal kannst du schauen oder Mediathek, da werden immer nur die letzten 4 Pässe gezeigt. Ja? Aber das ist ja Wahnsinn gewesen. Nkunku hat den Ball im Strafraum abgefangen und dann geht das auf der linken Seite über 22 Stationen bis zum Tor. Also das ist echt sensationell. Also wenn das Pep Guardiola gesehen hätte, der hätte da auf jeden Fall anerkannt genickt, sage ich mal.
Möchte jemand was zum Freiburg-Spiel ergänzen? Sonst leite ich über zu Gladbach.
Nee, es war halt Freiburg einfach super. War mal leicht da dort zu gewinnen, das ist völlig okay. War angenehm zu gucken.
Ja, es war halt so eine ähnliche Partie wie gegen Bielefeld. Freiburg, die können, wenn sie wollen, deutlich höher pressen. Hat es auch darauf angelegt, gegen uns keinen Fehler zu machen. Und dieses permanente, also sehr häufige Tiefstellen, permanent haben sie es nicht gemacht, aber dieses häufige Tiefstehen ist eben auch eine Form von Fehler gegen uns, gegen dieses Nagelsmann-Team. Und da ging dann auch der Matchplan von Nagelsmann voll auf.
So, ja. Und ein Matchplan, der auch aufgegangen ist, war das 3:2 gegen Gladbach, allerdings mit ganz schönen Startschwierigkeiten. Halbzeitstand 0:2. Und dann hat das die Mannschaft noch gedreht, insbesondere mit Alexander Sørloth, der sein zweites hochwichtiges Tor in quasi der letzten Minute schießt. Hatte das ja schon mal in der Champions League, in der Gruppenpartie, Rückspiel gegen Başak Şehir. Was war denn das? Das war das 4:3, glaube ich, damals, ne?
Genau,
richtig.
Ja. Und jetzt macht er das Ganze zum 3:2. Das war jetzt, glaube ich, ein Kopfball, ne?
Ja, richtig. Das war ein Kopfball, ja.
Erzählt mal darüber was. Was hat Julian Nagelsmann verändert, dass man von diesem 0-2 sich noch erholen konnte und Gladbach ja quasi mit diesem Ergebnis so richtig schön in die Krise geschossen hat?
Ja, wenn ich mal anfangen kann. Oder, mach du
lang. Okay. Also ich finde, es war schon eine wahnsinnige Energieleistung, wenn du gegen Gladbach so schnell nach 19 Minuten 2:0 hinten liegst. Dieser dämliche Elfmeter, den Upa da verursacht. Ne, dann selbst das 2:0 von Thuram, wir wurden mit den angeköpft und mit der Schulter, der geht rein. Und dann bleibst du trotzdem dran und unermüdlich und spielst die irgendwie mürbe. Und dann mit der Krönung eben das 3:2 von Sørloth in der Nachspielzeit. Am schlimmsten ist, dass keiner von uns im Stadion war, weil das Dach wäre abgefallen. Das wäre weggeflogen. Das ist mal garantiert.
Ja, du hättest ja, Frank, in D hättest ja von der ganz anderen Seite gesehen. Da warst du ja im Fernseher fast näher dran diesmal.
Ja, das stimmt.
Ja, also bei mir muss ich sagen, also die ersten zwei Tore sind ja Richtung Sektor B gefallen und die anderen drei dann in der zweiten Halbzeit ja auch. Also ich hätte das alles auch aus der nächsten Nähe gesehen. Und ich muss auch sagen, also da, das war schon so Keta-like wie gegen Dortmund, also da in der Nachspielzeit. Und kurzen Schreckmoment hatte ich dann gehabt, wo sich dann der Herr Kräfer ins Ohr gefasst hat, ob da eventuell ein Foulspiel vorlag, aber das war ja nicht der Fall. Also das hat mir auch Colinas Erben bestätigt, dass das.
Also das wäre ja auch ein Witz gewesen, wenn er das als Foul pfeift, weil irgendwie mit den Armen muss er sich ja bewegen und auch ein bisschen hochdrücken. Und also dieser Kontakt in Richtung Gladbacher Gegenspieler ist ja minimal.
Colinas Erben haben gesagt, fußballtypisch. Also ja, alles ja. Im grünen Bereich.
Das betrifft es
vielleicht
gut.
Kann Frank, ja. Vielleicht genau, kann Frank als Aktiver da vielleicht was sagen.
Ja, Fußball ist nun mal Kontaktsport und du siehst halt, in der Kreisklasse hätte sich da keiner moniert, aber in der Bundesliga setzt sich ja schon seit Jahren durch, dass jeder Pfiff irgendwie reklamiert wird oder ich sage nur, der berühmt berüchtigte Reklamierarm von Neuer, der ja bei jedem Gegentor erstmal einen Arm hebt, abseits reklamiert. Es gehört einfach dazu. Fertig, aus. Und wenn einer eben in der Zehntelsekunde nicht stabil dasteht, dann hat in dem Fall eben der Angreifer, Sörlot, einen Vorteil und der wird auf dem Level einfach genutzt.
Genau, und brachte uns dann quasi drei Punkte, womit wir aus den vergangenen vier Bundesliga-Partien 10 Punkte gesammelt haben. Und das bringt uns dazu, dass wir 4 Punkte Rückstand auf Platz 1 auf die Bayern haben. Auf der anderen Seite bringt uns das 14 Punkte Vorsprung auf Platz 5, wo momentan Dortmund steht. Die haben am Wochenende ja wieder nur 1-1 gegen Köln gespielt.
2-2.
Unentschieden gegen Köln gespielt. Danke, Lars. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, auch wenn es rechnerisch noch nicht klar ist, die Champions League-Teilnahme ist damit gesichert. Da muss so viel schief laufen. Da musst du eine Schalke-eske Niederlagenserie sammeln. Auch Dortmund, Frankfurt, geschweige denn Leverkusen, werden dort nicht mehr alle Spiele gewinnen. Das ist erstmal ein sehr, sehr positives Bild. Und aus meiner Sicht müssen wir nach oben gucken, denn nach unten. Seht ihr das auch so, Daniel, diesmal?
Die Champions League-Qualifikation ist für uns durch, ja. Da müssen wir nicht diskutieren. Und jetzt ist tatsächlich nur noch die Frage, werden wir Meister oder werden wir es nicht?
Und nein, darauf geht falsch. Jetzt quasi der Fokus. Werden wir Meister oder werden wir Doublesieger, ist die Frage.
Dann hast du da eine etwas andere Erwartungshaltung als ich.
Ich habe gar keine Erwartungshaltung. Ich will einfach nur wissen, setzt du deine 10 Euro auf die Meisterschaft, um 100 Euro rauszubekommen? Oder setzt du deine 10 Euro, um 22 Euro für den DFB-Pokalsieg zu bekommen? Oder kombinierst du beides und kriegst dann für 10 Euro Starteinsatz mal 22 sind 220 Euro raus?
Na, wenn, dann würde ich auf die Meisterschaft gehen.
Ja, Lars, wie würdest du dein Geld anlegen? Wie ich dich kenne, wieder würdest du es beim Griechen investieren?
Ja, das kann man auch machen. Also, das, dass wir die Meisterschaft holen, also da gehe ich auf jeden Fall zum Griechen, weil da würde ich das Geld lieber auf die Bayern setzen. Und den DFB-Pokal wiederum, das ist natürlich ein lohnenswertes Ziel und auch machbar, was die restlichen Gegner betrifft.
Ja. Frank, welche Titel holen wir?
Realistisch betrachtet würde ich denken, eher den DFB-Pokal. Denn wenn ich mir das Restprogramm von Bayern und von uns anschaue, stolpern die Bayern am ehesten vielleicht in Wolfsburg auswärts. Und bei uns sehe ich als kritische Spiele traditionell Dortmund auswärts und auch Wolfsburg zu Hause am vorletzten Spieltag. Und dass wir aber alle Spiele gewinnen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Gegen wen spielen wir? Das muss ich mal kurz gucken. Das stimmt, die Bayern spielen
Bayern, noch. Bremen, Hoffenheim,
also immer vorausgesetzt, Köln, dass du eine Chance hast noch, wenn du das Heimspiel gegen die Bayern gewinnst, ne?
Ja, das ist klar. Also wenn du das nicht gewinnst, dann bleibst du bei 4 Punkten. Dann müssen die Bayern noch 2-mal patzen. Du selber darfst nicht patzen. Das wird dann sehr, sehr unwahrscheinlich.
Das wären dann 7 Punkte, nicht 4.
Wenn wir unentschieden spielen?
Dann sind es 5. Dann bleibt es bei 4.
Bleiben es 4, genau. Ja, also wenn du verlierst, müssen wir gar nicht drüber reden. Das wird aber nicht passieren. Wenn du unentschieden spielst, hast du halt 4 Punkte und mit dem Sieg bist du auf einen Punkt dran. Und Daniel, ich wollte gar nicht wissen, gegen wen wir spielen, weil die Spiele gewinnen wir ja alle oder müssen wir, wenn wir Meister werden wollen. Gegen wen spielen die Bayern denn noch? Das ist doch die viel spannendere Frage.
Nach uns Union, Wolfsburg, Leverkusen, Mainz, Gladbach, Freiburg, Augsburg.
Ah, das ist
und nicht zu vergessen, die Bayern haben doch Champions League.
Das, genau, das ist nämlich das eigentliche Thema. Sie haben nach uns direkt Paris, müssen dann zu Union, haben dann wieder Paris, und zwar auswärts, und müssen dann nach Wolfsburg. Also gegen Wolfsburg, ja, da habe ich einige Hoffnungen. Dann kommt es darauf an, ob sie dann noch weiter im Pokal, also in der Champions League bleiben. Ja, da kommt halt mit Leverkusen schon ein bisschen Fallobst. Gladbach war jetzt lange Zeit Fallobst. Vielleicht kann Mainz ja noch ein bisschen in die Suppe spucken. Ja, aber es ist halt auch keine Riesen, gegen die sie da spielen müssen. Und wenn halt Stuttgart mit einem Mann mehr 4 Tore auf die Mütze bekommt, das ist halt echt schon traurig.
Deswegen sage ich ja, also Wolfsburg ist realistisch, so mit der Form, die sie bis jetzt haben, die einzige realistische Chance, wo die Bayern vielleicht ein bisschen stolpern könnten.
Naja, wenn sie gegen Paris gelitten haben im Hinspiel zu Hause, vielleicht kann Union zumindest auch ein kleiner Stolperstein werden. Ja, aber es wird dann schon
ist schwer. Aber du musst halt davon ausgehen, dass RB, jetzt mal vom Bayern-Spiel abgesehen, trotzdem vielleicht nicht alle Spiele 3 Punkte holt, ne?
Bin ich anderer Meinung. Wir müssen hier einfach mal realistisch sein und wir sind einfach mal richtig gut. Bisschen mehr Optimismus und Selbstvertrauen, liebe Leipziger.
Ja, absolut. unser Geschäftsführer, ich meine, wir haben doch einen großzügigen Sponsor im Hintergrund. Da schicken wir einfach überall mal eine Palette von diesem Taurin-Getränk dann nach Union, nach Wolfsburg und Leverkusen, und das wird schon helfen.
Ich weiß nicht, ob das eine Motivationsspritze ist.
Ja, für manche schon. Also wenn ich jetzt mal angucke jetzt hier, wie Haaland, er jubelt ja immer so ganz großartig, aber sein 2:2, da hat er überhaupt nicht mehr gejubelt und ist er dann angefressen dann in die Kabine und wird sich dann in eine Dose Red Bull aufgemacht haben. Und hat sich gedacht, wo bin ich hier überhaupt? Ja.
Ich würde mal kurz auf die Serie der Bayern zu sprechen kommen. Ich habe jetzt hier bei Transfermarkt die letzten 15 Spiele. Da sind 13 Siege dabei, das Unentschieden gegen Arminia Bielefeld und die Niederlage gegen Frankfurt. Das sind ja die beiden Spiele, wo wir so ein bisschen rankommen konnten, wie wir überhaupt von sieben auf 4 Punkte zurückgestellt haben. Aber die letzten 6 Spiele haben sie auch schon wieder gewonnen. Das ist schon
bitter. Und solange die einen Lewandowski haben, dann der wird den Gerd Müller-Rekord wird er brechen, kein Thema. Da ist er in so einer Wahnsinnsform. Also ich wünsche ja niemanden in eine Verletzung, aber wenn.
Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir den Lewandowski brechen.
Ja, ein dummer Zweikampf oder du knickst irgendwie um, dann kann schon sowas passieren, aber das wünschst du ja niemand, ne? Also. Wenn er, wie gesagt, ausfallen würde mal über 3-4 Spiele, dann würden die Bayern bestimmt ein bisschen federn lassen.
Ja. Na, wer ja definitiv ausfällt, ist Alphonso Davies durch seine rote Karte. Ich bin gerade im Kader. Hatte da nicht noch jemand seine 5. Gelbe bekommen?
Alaba, Boateng. Nee, Boateng.
Das ist momentan hier gar nicht angestrichen, aber na gut, da sind ja schon mal 2 aus der Abwehr weg. Das, ja, mal gucken.
Wenn man übrigens einen Punkteschnitt der Bayern hochrechnet, bedeutet das, auf die letzten 7 Spiele lassen sie ungefähr 5 Punkte liegen. Also das ist schon realistisch, dass da noch ein bisschen was kommt an Punktverlusten. Die werden nicht alles gewinnen.
Naja, dann ist das ja, dann müssen wir alles gewinnen. Und dann haben wir es.
Und dann haben wir es, ja. Klar.
So in etwa, ja.
Ja. Und dann bist du aber doch nicht im Stadion, oder?
Egal, eine Meisterschaft ist eine Meisterschaft ist eine Meisterschaft.
Die Bayern sind ja letztes Jahr auch, also letzte Saison auch Corona-Meister geworden, wenn man so will. Das tat der Freude dann auch keinen Abbruch, weil die Meisterschaft zählt genauso. Du hast am Ende mehr Punkte als alle anderen.
Genau.
Und darum ging es ja. Natürlich ist es extrem bescheiden, wenn du als Fan nicht im Stadion sein kannst, aber die sportliche Leistung an sich wird dadurch nicht geschmälert.
Ja. Ach Mensch, Daniel. Jetzt habe ich keine Überleitung, wie die nächsten Spiele aussehen. Die nächsten Spiele für unsere Spieler sind erstmal Länderspiele.
Leider.
Wir haben dort in Summe 4, 8, ich bin bei 9. 9 Spieler, die für die Nationalmannschaften spielen. Klostermann und Halstenberg für Deutschland, Gulaschi, Orban, Ungarn, Sabitzer, Österreich, Paulsen, Forsberg, Olmo und Zürlet, die Nationalmannschaften kennt ihr. Und interessant, Justin Kluivert, unser Torwart Martinez und Konaté fahren zur U21-EM. Die spielen dort jetzt eine EM, da gibt es eine Gruppenphase bestehend aus 3 Spielen. Ich glaube, ab Mittwoch geht das da los. Deutsche Mannschaft ist dort auch vertreten, aber dort spielt niemand von RB, beziehungsweise doch, es spielt Mergin Berischer von Salzburg dort für die deutsche Mannschaft mit. Ist also ein sehr reduzierter Trainingskader dann vor Ort. Wird aber bei den anderen auch nicht anders aussehen. Und dann haben wir am Ostersamstag, richtig, das vorgezogene Meisterschaftsendspiel.
Das ist völlig richtig, Jan. Ja, aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, diese ganzen Quali-Spiele, was jetzt hier ansteht, man hätte das einfach alles abblasen sollen, ne? So wie es in Südamerika gemacht worden ist. Ne? Dort hat die UEFA von Südamerika, sage ich mal, die haben gesagt, wir streichen den ganzen Spaß und verschieben das auf Variante X, sage ich mal. Und das hätte man hier genauso machen können, weil es geht ja nicht nur darum, dass die sich irgendwo anstecken können, sondern auch, dass die jetzige Saison für alle Spieler, weil es eben so spät angefangen hat, ziemlich stressig war und auch keine Winterpause gab. Also eigentlich brauchen die alle mal diese Pause. Da hätte man jetzt 14 Tage einfach mal, puff, da gehen die Spieler quasi in ihren Lockdown und können sich mal erholen. Und dann fängt man das Spiel gegen die Bayern an. Und hättest du eben gewusst, dass Leipzig gegen Bayern München, dieses Spiel an dem Samstag, dass alle fit und gesund sind. Und ich bezweifle, dass Davis und Campbell und Boateng gesperrt sind. Ich bezweifle, dass beide Mannschaften mit ihrer Bestbesetzung auflaufen können, weil irgendwas wird hundertprozentig passieren, dass irgendeiner in Quarantäne ist oder und das Ganze verpasst.
Das Problem ist doch ganz einfach, Bundesliga, okay, das ist so eine Blase für sich, das geht ja relativ ganz gut aus bis jetzt. Champions League, Euroleague, naja, ist auch schon so ein bisschen fraglich, ne? Wenn du dann siehst, wie jetzt Rückspiel Liverpool hatte, glaube ich, in der Zeit eine Inzidenz von 50, wir waren auch so ungefähr an dem Level, und dann wird aber gespielt in der Stadt Budapest, die knapp 400 oder sowas hatte. Und jetzt noch dann quer über alle Kontinente zu Länderspielen zu reisen, das ist eigentlich unverantwortlich. Das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten.
Ja, wobei man ja sagen muss, wie gesagt, Haidara, Adams, ich glaube, es war noch ein dritter Spieler, die werden halt explizit nicht abgestellt zu ihren Nationalmannschaften. Also dort wird auch nicht alles mitgemacht. Bei Österreich ist es so, die haben ein Spiel gegen Schottland. Dort fliegt auch kein Profi, der in der deutschen Bundesliga spielt, mit hin, weil er dann irgendwie in 5- oder 10-tägige Quarantäne müsste. Österreich hat dort ein Team von, ich glaube, 37 Spielern nominiert. Die erste Elf, in Anführungsstrichen, kommt von österreichischen Bundesligisten, die machen diese Reise nach Schottland und dann erst zu den beiden nächsten Spielen kommt dann die Bundesligaspieler, die ja eigentlich die erste Elf bilden, damit dazu. Also dort wird schon ein bisschen geschaut, je nachdem, wie die gesetzlichen Regelungen sind. Aber es ist klar, irgendwie ist das alles ein bisschen Quatsch. Ja, aber das war das Champions League Achtelfinale gegen Liverpool, ja auch mit den 2 Partien in Budapest.
Eben.
Ja. Ja. Habt ihr eigentlich eine Übersicht, wer von RB jetzt alles schon Corona durchgemacht hat? Das war doch bisher nur Wang, der da richtig öffentlich bekannt wurde, oder?
Sabitzer.
Okay. Wo angesteckt?
Das sah es aber nach einem falsch-positiv-Test aus, weil da gab es direkt danach noch einen Test, der war dann negativ. Ich glaube, sogar zwei Tests gab es danach. Die waren beide negativ.
Ja. Also da ist AB bisher ganz gut durchgekommen. Bei anderen gibt es das ja immer mal. Bei den Bayern war jetzt bei dieser Auslandsreise was. Hoffenheim hatte dort Anfang der Saison enorme Probleme. Ja, an sich kommt man da ganz gut durch. Oder es wird nicht alles kommuniziert. Das weiß man nicht. Man weiß ja nicht, wie lange was Schoberschlei hat. Und damit sind wir beim Thema Kaderstatus. Wir haben 15 Millionen. 15? Nee, 20. Wie viel? Gib ihm. Ach, sagen wir mal einfach. 25 Millionen ausgegeben. Dominik Schoberschlei aus Salzburg. Dafür, dass man ihn jetzt ein halbes Jahr aufpäppeln kann. Was ist denn da los, Daniel?
Das kann ich nicht beurteilen.
Bist du sprachlos, also Lars?
Ich bin auch sprachlos.
Frank, erklär mir das bitte.
Es gehört doch zur Tradition, dass wenn wir Spieler verpflichten, egal woher, dass die erstmal verletzt sind.
Ja, aber das waren doch meistens irgendwelche englischen Laien, die dann nach einem halben Jahr, nachdem sie wieder gesund waren, sowieso wieder weggeschickt wurden.
Im Ernst. Bei Dominik Soberschlei verstehe ich nicht. Unsere Leute müssen das gewusst haben. Bei der Verpflichtung, weil, sag mal,
kurzer
Ausbildungsverein sollte das schon kommuniziert haben, dass der wochenlang quasi nur unter Schmerzmitteln gespielt hat. Und es ist ja wohl so eine ähnliche Verletzung, wie es Forsberg hatte an den Adduktoren. Und die halt langwierig ist und ja, vielleicht sogar eine Karriere kosten könnte, wie es bei Forsberg auch mal auf der Liste stand. Der soll lieber gesund werden, in der neuen Saison spielen und alles ist gut. Zumal ich ihn, da kommen wir ja dann später noch dazu, sowieso als Ersatz für jemanden anders sehe, der uns wahrscheinlich verlassen wird.
So, haben wir denn Neuigkeiten bei Konrad Leimer, der ja auch seit Saisonanfang ausfällt? Offizielle Begründung bei Transfermarkt: Knochenödem.
Ja, da weiß ich nur, da hat der Verein gepostet, dass er schon mit Laufen anfängt und Mitte April gegebenenfalls da ins Mannschaftstraining einsteigt. Aber das ist.
Also wird er diese Saison kein Spiel mehr machen?
Ja, ich hatte ja bei der letzten Aufnahme ja gesagt, also Anfang April steigt er ein ins volle Training mit voller Belastung. Und dann hätte er noch eine Chance gehabt, da ein paar Minuten zu bekommen und vielleicht sogar im Pokal dann. Und ich habe das ja dann auch erst geschrieben gehabt. Das wäre eine echt nette Geste dann, wenn wir den Pokal holen sollten, da in Berlin, dass Gulacsi oder Sabitzer auf das Kapitänsamt in dem Moment verzichten und Konrad Leimer hält den Pokal dann hoch.
Der schießt dann das entscheidende Tor gegen Kiel im Finale.
Oder so.
Das war jetzt sehr sympathisch, Frank. Genau, so wird das nämlich kommen. So, dann haben wir Sportskamerad Angelino. Muskelverletzung, da gab es auch einen lustigen Twitter-Tweet, wo er meinte, er ist fit, nachdem der Verein vorher sagte, ja, der fällt aus wegen Muskelverletzung. Was ist denn da? Ist er verletzt? Ist das eine Prophylaxe, weil die Blutwerte schlecht waren? Lars, hast du da Input?
Ich habe da auch nur das mitbekommen, was er gepostet hat, aber das ist, denke ich mal, eher Spaß gewesen und die Kommunikation war da ein bisschen. Ja, so lala. Aber ich sag mal so, wir haben einen riesengroßen, guten, breiten Kader. Und dann kannst du eben mal, wenn der Angelino, wenn wir den nicht hätten, diesen guten, breiten Kader, dann hätten die den irgendwie fit gespritzt, dass der dann gegen Frankfurt mit dabei gewesen wäre oder so. Aber dadurch, dass du eben diesen guten Kader hast, da kannst du eben mal sagen, okay, du, jetzt kurier dich mal so lange aus, bis wenn du wirklich wieder bei 100% bist und nicht bei 80% und wir müssen da dich fit spritzen und bleib mal lieber draußen. Und das, so kann ich es mir nur vorstellen.
Das ist vor allen Dingen auch absolut richtig. Wenn du jetzt bist, du bist in der entscheidenden Phase der Saison, du bist bei zwei Wettbewerben noch dabei, wo du ordentlich was holen kannst dieses Jahr. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass Upamecano gegen die Bayern nicht spielen wird. Weil das ist einfach zu knapp und dann vielleicht setzt du ihn ein, er verletzt sich nach 10 Minuten wieder. Gerade bei Muskelverletzungen ist das immer möglich und das sollten sie nicht machen. Dazu haben wir, wie es Lars gerade gesagt hat, auch viel zu viele Alternativen im Kader.
Das wäre doch aber ein schönes Geschenk für die Bayern, wenn wir einen verletzten Upamecano zu ihnen geben. Aber wahrscheinlich ist die Muskelverheilung dann auch innerhalb von 3 Monaten wieder ausgehört, dass er zur Saisonvorbereitung dort wieder loslegen kann.
Jan, wir sind faire Sportsmänner, sowas wünschen wir keinem.
Wir wünschen es ja nicht, es war nur laut
gesagt. Aber dass du als Chemiker natürlich sowas sagst, wundert mich nicht.
Endlich Emotionen, genau. Naja, als Chemiker, also Leute wäre kaputt getreten worden. So, denn du weißt ja, über den Kampf ins Spiel finden. So, das haben wir nämlich gegen Liverpool nicht geschafft.
Ja, da war nicht viel mit Kämpfen.
Typisches Spiel, wie beim Hinspiel. Du spielst eigentlich so ganz gut mit und dann auf dem Level, das sind 2-3% Tagesform, individuelle Klasse, absolut entscheidend. Und wie die Tore wieder gefallen sind, es war einfach zu einfach. Es war quasi, für mich war das fast das Hinspiel gespiegelt. Und selbst wenn Sörloth das 1-0 gemacht hätte mit diesem Lattenkopfball, ich glaube nicht, dass wir das Ding irgendwie drinne gehabt hätten, zu gewinnen oder gar weiterzukommen.
Ja, Daniel, du wolltest auch was sagen?
Ja, das hat Frank schon so gut zusammengefasst. Das war ein bisschen gespiegelt wie Hinspiel. Die sind das etwas bessere Team und dann brauchst du ein bisschen Spielglück und das hatten wir nicht. Und da dürfen die halt erstens solche Fehler nicht passieren, die zu den Gegentoren geführt haben. Und dann muss vorne muss die Chancenerwertung ein Ticken besser sein. Das hat für mich mehr mit Glück zu tun. Du hast halt immer mal ein bisschen so Sachen, wo die Chance an sich gut aussieht, aber eher selten drin ist. Und da muss aber sowas passen und das passt halt nicht. Und da bist du in der Champions League raus. Da ist da nicht viel zu machen. Wir haben ganz gut gespielt, aber ganz gut reicht auf dem Niveau nicht. Und das ja. Spielglück war zum Beispiel letzte Saison gegen Atleti war das da. Die waren auch keine schlechte Mannschaft. Wir waren da auch nicht wirklich so viel besser, aber da passten ein paar Sachen mehr, die dann reichten, um eine Runde weiterzukommen.
Okay. Wisst ihr, gegen wen müssen jetzt Liverpool im Viertelfinale spielen?
Das auf Real.
Real. Hm. Ja, sind sie aber auch wieder eigentlich, sind sie doch eigentlich Underdog, oder?
Nö, wird schlecht sein.
Wie Real drauf ist, ja, also Real hat gerade jetzt irgendwie eine Siegesserie gestartet, also die sind sehr gut drauf und ich sage mal 60-40 für Real Madrid.
Ich bin dabei 50-50.
Würde ich auch sagen.
Also wenn ich hier die Abwehr sehe, die hier bei Liverpool gespielt hat, mit Nathaniel Phillips, der hat glaube ich mal zweite Liga bei Stuttgart mal eine halbe Saison gespielt und Ozan Kabak, der hat ja, auf Schalke gezeigt, was dort nicht funktioniert hat. Das ist schon Drittliga-reif.
Aber die Stärke von Liverpool auch gerade in unseren Spielen war ja, dass sie eben so ein massives Pressing aufgezogen haben, dass wir ihre Abwehr nicht besonders unter Druck setzen konnten.
Das ist dann egal.
Das war ja die Stärke.
Ja, ja. Ach, schade. Schade, ich ärgere mich, dass mein Tipp nicht aufgegangen ist. Und hätten wir Konstantin nochmal in den Podcast holen können, dann hätte ich sagen können, ja, wer ist denn hier der Experte? Ja, ja.
Ja.
Na. So.
Hat nicht sollen sein.
Ja,
da war egal, was trotzdem, es war trotzdem eine gute Champions League-Saison. Du hast dich in einer schweren Gruppe durchgesetzt. Es war jetzt nicht souverän, aber es war okay. Ja, in Liverpool, mein Gott.
Ja, es war halt Zusatz, ne? Also, ich hätte auch nicht gedacht, vollmundig, wie ich hier immer im Podcast bin, bin ich ja in Realität wirklich nicht, sich gegen ManU und Paris dort durchzusetzen, beziehungsweise sich nur gegen ManU durchzusetzen, ist schon aller Ehren wert. Und das Spiel gegen Liverpool war quasi jetzt ein Zusatz. Alle Spieler konnten da nochmal dazu landen in den zwei Partien. Das ist schon okay gelaufen.
Es ist halt wirklich das Schlimmste ist, dass wir wieder nicht im Stadion waren. Das ist für mich das halt immer halt die schlimmste Aussage. Du hast so geile Spiele und dann sind wir nicht in Anfield dabei, wir sind nicht mal zu Hause dabei. Das ist halt bitter. Aber da dürfen wir halt die Hoffnung nicht aufgeben und alles wird gut und irgendwann sind wir da wieder da. Wir sind ja als Verein, als Club, als Mannschaft, die sind so gefestigt, dass sie im Normalfall auch in den nächsten Jahren regelmäßig die Champions League Plätze schaffen werden.
Genau, und dann regelmäßig gegen Vereine wie Lyon, AS Rom, St. Petersburg, Ajax Amsterdam, wobei es vielleicht sogar noch gar nicht so blöd. Die ja, kriegen so, wir dann wieder zu.
Nee, zu ja, ja, aber so ein bisschen Lustglück wie die Bayern brauchst du halt auch.
Aber es ist richtig. Ich meine, wenn wir so ein Los haben, dann vielleicht nächstes Mal in der Gruppenphase wie Liverpool. Und wenn wir dann an die Anfield können, dann das wäre schon schön. Und wenn wir jetzt die Niederlage gehabt hätten dort jetzt beim Achtelfinale, wir wären danach in die Pubs gestürmt und hätten uns da mit den Liverpooler Fans da den Rauswurf feuchtfröhlich getrunken dann. Das ist schon. Aber weil ich gerade überlege, in welchem Lostopf sind wir nächste Saison in der Champions League? Weiß das jemand?
Ich denke, nein, ich behaupte drei. Mal weiter drei. Ja.
Also ich hätte es gesagt, dann fragen wir doch mal Google dazu. Wieso seid ihr sicher, dass wir da drei sind?
Weil die Punkte einfach noch nicht reichen.
Aber wir haben doch jetzt das vierte Jahr in Folge international gespielt. Und eigentlich auch bis auf die eine Europa League-Saison immer gut gepunktet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur in Lostopf 3 sind, irgendwie.
Ich weiß es nicht.
So, gucken wir mal. Wikipedia hat ja nämlich immer so eine schöne Übersicht. So, Topf 2, 3 oder 4. Super. Also, da sieht man genau noch nichts. Aber
es wird doch stark davon abhängen, welche Clubs sich halt qualifizieren. Ja, es wird ja durchaus ein paar so Clubs geben, die in den letzten Jahren mehr Punkte hatten und dann aber durch eine blöde Ligasaison nicht dabei sind.
Ja, aber wir waren doch jetzt zweimal unter den Top 16 Mannschaften, einmal sogar unter den Top 4 Mannschaften. Da haben wir so viele Punkte. Das erste Jahr, wo wir ja als Dritter ausgeschieden sind in der Champions League und dann in der Europa League, weil dann ging ja auch bis ins Viertelfinale. Also wir waren jetzt regelmäßig dabei, sind relativ weit gekommen. Ich würde mal behaupten, das könnte für Los 2 oder wird für Los 2, für Topf 2, Entschuldigung, reichen. Dann lege ich mich jetzt einfach mal fest.
Nur mal als Info, bei der letzten Auslosung waren die unteren Teams in Topf 2 Ajax, Chelsea und Dortmund. Und jetzt ist die Frage, ob wir in der Fünfjahreswertung besser als Dortmund und Chelsea und Ajax sind. Also Ajax dürfte vermutlich die Benchmark sein. Und die haben halt auch immer gut gepunktet. Also da oben ist es schwer, Punkte auf die Teams vor dir gut zu machen. Das muss man auch mal sehen.
Aber wieso kommst du jetzt auf die drei Mannschaften? Gibt es insgesamt acht Mannschaften?
Weil das bei der Auslosung in dieser Saison die untersten Mannschaften waren, die gerade noch in Top 2 waren. Ajax, Chelsea und Dortmund.
Ich merke gerade, wir haben einen Denkfehler. Wir wären doch deutscher Meister, dann sind wir sowieso in Topf 1.
Das ist richtig.
Gut, hätten wir das aber auch geklärt. Ja,
aber an Dortmund vorbeizukommen, das ist uns doch jetzt schon ein paar Mal gelungen in der Liga. Das sollte uns das noch in Champions League doch auch weiterbringen. Und die müssen sich da jetzt, glaube ich, gegen City die Zähne ausbeißen und da.
Ja, das, was Daniel meinte, ist, das sind diese Koeffizienten, die da wirken. Und da ist ja Dortmund zumindest auch immer bis ins Achtelfinale gekommen. Und jetzt sogar im Viertelfinale. Also, das ist schon richtig. Wenn du dort eigentlich immer so die Gruppenphase überstehst, dann sammelst du deine Punkte schon irgendwie.
Also müssen wir jetzt City die Daumen drücken, dass sie gewinnen.
Nein. Also, Du drückst doch nicht wirklich einer englischen Mannschaft die Daumen, wenn sie gegen eine deutsche Mannschaft im internationalen Pokalwettbewerb spielt, oder?
Bei manchen ist das der Fall. Also es kommt immer oft dann auf das Spiel drauf an.
Bei also welchem Verein wäre denn das? Also bei Lok Leipzig könnte ich es verstehen.
Ja, sehe ich auch so. Aber wenn es zum Beispiel, ich habe ein bisschen so Neapel gefällt mir, aber wenn es zum Beispiel Neapel in der Euroleague gegen Wolfsburg gespielt hätte, dann hätte ich Neapel die Daumen gedrückt.
Ja. Okay, ja, okay. Wegen Diego Demme?
Unter anderem, ja. Der hat letztens ja mal ein sensationelles Spiel gespielt. Das war gegen AC Mailand, wenn ich das mal so kurz einwerfen darf. Das war aber saustark und haben sie dann auch gut gewonnen dann.
Okay. Ja. Gut, haben wir das Champions League-Segment jetzt fertiggestellt quasi? Dann machen wir noch kurz den Pokal rund, dann haben wir alle drei Wettbewerbe zusammen. Daniel, das Spiel Leipzig gegen Wolfsburg, hast du es verfolgt? Hast du es noch früh beim Aufstehen dann gesehen, dass wir gewonnen haben?
Nö, ich hab's verfolgt. Ich gucke mir gerne Pokalspiele an und mittlerweile ist es ja auch eine Runde, wo es wirklich um was geht. Gerade angesichts der Tatsache, dass die Bayern schon rausgeflogen sind. Das macht ja den Sieg gleich immer noch mal ein bisschen süßer, wenn du dann eine Runde weiterkommst.
Ja. Ach, ich sehe gerade, das war ja das Spiel, was ich auch gesehen habe. Das kam ja im Öffentlich-Rechtlichen.
Oh, dann kannst du doch einen Vortrag halten.
ARD werden. Gewesen sein, ja.
Kann ich einen Vortrag halten? Also dieser Elfmeter von Weghorst, der war sensationell. Ne? Ist halt auch ganz, ganz viel Pech dabei, dass er dort wegrutscht. Der wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht gekommen. Achso, wie ist denn das Paulsen-Tor gefallen? Ach, das war dieses geile Ding, wo Sörloth in der eigenen Hälfte startet, ne? Und dann einen doppelten Doppelpass spielt und Paulsen dann von irgendwo 30, 25 Meter sich bis zum Strafraum durchtankt und dann abgefälschter Schuss rein.
Alles richtig.
Ne? Da habe ich nämlich noch am Fernseher gesagt, was ist denn hier los? Der geht aber ab mit 7 Meilenstiefeln. Das war schon beeindruckend. Da gebe ich dir recht, wie bei dem 3:0 gegen Freiburg mit den 22 Stationen in den Zusammenfassungen, siehst du das dann nicht mehr, wie diese Szene eigentlich eingeleitet wurde?
Ja, es war eine eigene Balleroberung.
Ne? Und dann halt ein Wahnsinnssprint, das war schon geil. Und das Zwangtor dann kurz vor Schluss, das war ja ein Abstauber mehr oder weniger, ne?
Das war aber top vorbereitet von Sörloth, wie er sich da durchsetzt.
War das ja auch über außen? Ich weiß gar nicht mehr,
wie genau.
War
das? Ja, da setzt sich gegen Brux durch da schüttelt ihn dann quasi
ab.
Und
das war das Ding, wo sich Brux halt fallen lassen quasi und wollte dann faul gepfiffen haben und alle so
Ja, das, ich meine, wenn das jetzt so ein kleinerer Spieler jetzt hier wie ein Babu gewesen wäre oder so, aber Entschuldigung, der ist ja auch 1,90 groß oder so und wie 100 Kilo so ungefähr, aber das war viel zu wenig. Also da hat dann der Schiedsrichter das richtigerweise durchlaufen lassen.
Ja. Aber Pokal, ja?
Kleiner Funfact am Rande. Mir ist damals, entweder war es das letzte Jahr B-Jugend oder das erste Jahr A-Jugend. Und zwar bei der BSG Chemie Böhlen habe ich auch so einen Elfmeter verschossen, weil ich einfach weggerutscht bin am Elfmeterpunkt. Und das war nicht schön. Trainer war damals Achim Steffens. Ach, und ich hatte keine schöne Trainingswoche danach.
Also wenn du von der BSG Chemie Böhlen sprichst, dann weiß man, wie alt du bist. Den Verein kenne ich gar nicht mehr.
Du hattest jetzt bei BSG gerade Schnappatmung bekommen, ja, ne?
Ja, klar, bei Betriebssportgemeinschaften immer.
Gegen die aus dem Unterholz habe ich immer getroffen.
Ja, ist klar. Im Tagtraum.
Und wie sieht so eine Strafwoche aus dann in der A-Jugend unter Steffen? Wie sah die aus?
Laufen.
Du musstest jetzt nicht bis nach Lötsch laufen dann?
Nee, aber echt, das war dann erhöhtes Conti-Training, wenig Ball gesehen in der Woche. Oh, war halt so. Dumme Sprüche ohne Ende. Es war halt eine andere Fußballzeit.
Ja, bei Weghorst ist da eine Torprämie flöten gegangen. Das sind bestimmt 10.000 Euro oder so, was der da kriegt.
Ich glaube, die haben mittlerweile keine Torprämien mehr. Das ist eher selten. Weil das Ziel ist halt, dass du punktest und teilweise ist es so, wenn du Torprämien vergibst, das ist quasi eine Motivation für den Stürmer, egoistisch zu sein. In der Regel haben die sehr anständige Punktprämien und zwar alle und Torprämien gibt es in dieser Form, glaube ich, gar nicht mehr, weil die nicht unbedingt förderlich sind.
Ja, ist dann eher mittlerweile so geregelt, dass, keine Ahnung, bei einem Stürmer, dass du sagst, okay, für 15 Tore kriegst du nochmal da 3,50 € und für 20 Tore gibt es 4,50 €. So in der Art.
Nur mit ein paar Nullen mehr, ja.
Genau.
Ich habe übrigens mal geschaut, Clubwertung, wir sind aktuell auf Platz 21. Damit wir dann in Top 2 sind, was ja 16 Teams sind, sind wir darauf angewiesen, dass vor uns 5 Teams nicht in der Champions League spielen. Das wird sich halt erst zeigen nach Ende der Saison.
Aber ist denn der Club-Koeffizient für 2021 schon fix?
Nein, aber die Teams hinter uns sind Salzburg, Benfica und Leverkusen. Und die überholen uns diese Saison nicht mehr. Und Villarreal und International Mailand, die sind dann zu weit hinter und die müssten irgendwie einen internationalen Titel holen, um an uns vorbeizuziehen.
Okay. Naja, schauen wir mal, ob wir Top 1, 2 oder 3 werden.
Na, Inter könnte italienischer Meister werden. Die sind auf einem guten Weg dahin.
Nee, es geht jetzt Europapunkte.
Ach so, okay.
Die sind die noch dabei? Nee, oder?
Die sind raus. Die waren in der Gladbach-Gruppe.
Ja. Genau. Ach, genau, ich glaube, Villarreal ist noch dabei.
Sang und klanglos raus. Ja.
Ja. Also eventuell, wenn Villarreal Europa-League-Sieger wird, sind sie noch vor uns.
Na gut.
Ansonsten geht da nach, kommt da von unten keine große Konkurrenz. Vor uns haben wir dann halt Clubs wie Napoli, Lyon und Donetsk und Ajax. Aber die sind zumindest in der nächsten Saison noch vor uns in der Clubwertung.
Okay. So, vor uns liegt denn dann das DFB-Pokal-Halbfinale und der Gegner steht noch nicht fest, weil die Partie Regensburg gegen Bremen aufgrund von allerlei Corona-Fällen nochmal geschoben wurde. Wer darf es denn sein, Frank? Lieber Regensburg oder lieber Bremen? Oder ist ja schon fest, dass sich dort in Bremen durchsetzt? Ja, sag mal deine Meinung dazu.
Auf dem Papier ist wäre Regensburg natürlich der angenehmere Gegner. Allerdings, man hat es ja gesehen, als Kiel die Bayern rausgehauen hat, das ist alles so ein bisschen trügerisch. Bremen? Das wäre für die natürlich ein Spiel, gerade in Bremen, wo die natürlich ihre komplette Saison retten können und eben auch vielleicht einen Titel holen können. Ich würde Regensburg trotzdem bevorzugen, aber ist egal, wenn du diesen Pott gewinnen willst, dann musst du jeden schlagen. Ich habe jetzt auch 3 Euro ins Phrasenschwein.
Also ich habe vor Bremen halt gar keine Angst. Ich weiß nicht, haben wir gegen Bremen überhaupt schon mal ein Spiel verloren? Oder
natürlich, letzter Spieltag vor 2 Jahren, ne?
Okay.
Da hat Rangnick, glaube ich, die B-Mannschaft auflaufen.
Ja, ja, also wir haben in keinem wichtigen Spiel gegen Bremen verloren. Ich weiß nicht, ob wir unentschieden gespielt haben. Ich finde, Bremen liegt uns immer sehr, sehr gut.
Ist eigentlich völlig egal, wer da kommt.
Ja. Ich würde sogar Bremen bevorzugen, weil wir haben doch dann nach dem Bayern-Spiel müssen wir doch auswärts nach Bremen. Und da kann man das ja schon mal antesten, wie Bremen uns liegt und kann dann im Halbfinale, dann im Pokal dann noch einen Stellschrauben dann gewissermaßen dann drehen. Ich weiß gar nicht,
wann wäre denn
das Halbfinale? Wann wäre das Halbfinale denn? Wisst ihr das?
1. 2. Mai, glaube ich, ist das.
2. Mai, genau. Ist schon terminiert.
Irgend sowas, ja. Wir haben schon mal 0-3 in Bremen übrigens verloren. Das war erste Bundesliga-Saison.
Ach, ey.
25. Spieltag.
Echt? Das ist komplett bei mir untergegangen.
Ist mittlerweile schon ein paar Jahre her, ja.
Da war Hasenhüttl noch Trainer.
Genau, ja.
Man hat halt natürlich auch eine gute Chance, den Pokal zu holen. Ne? Da einfach nur, weil die Bayern raus sind. Sag mal, im Normalfall sollte es ein Finale gegen BVB werden. Und in dem ein Spiel ist sowieso alles wurscht. Und da kannst du drauf gehen und dann schauen wir mal.
Aber ist das dann nicht so, dann was ich gelesen habe, dass das Pokal-Endspiel in Berlin noch vor dem 34. Spieltag ist?
Ja.
Fragezeichen.
Genau.
Ja, und wenn wir dann aber noch eine realistische Chance haben auf die Meisterschaft, also eine heiße Kiste dann.
Nö, dann gehst du, das ist egal. Also die 2 Spiele, da hat jeder Spieler genug Motivation, da alles zu geben. Das ist völlig wurscht.
Ja, da geht's um Titel. Für uns geht es um die Meisterschaft, aber für den BVB geht es um die Champions League Qualifikation und damit um eine ganze Stange Geld, wenn es wirklich der BVB wird. Also, wäre dann für die auch nicht ohne.
Da hast du natürlich recht. Das ist völlig richtig. Was natürlich total Mut macht, eigentlich im DFB-Pokal: Wir haben in dieser Saison noch kein Gegentor bekommen im Pokal. Alle Spiele zu null. Und alles souverän. Also das sieht auch sehr, sehr gut aus.
Wobei das zumindest gegen Wolfsburg auch ein bisschen am Rasen lag und nicht am Vermögen der Abwehr. Also wenn du solche Statistiken hast, dann ist es immer, ist immer ein bisschen Zufall dabei.
Tja, Lars, da hat er sich wieder mal eiskalt abblitzen lassen. Ach, mit seiner Statistik.
Ich trinke einen Schluck Bier gerade.
Ja, dann kommen wir zu den harten, harten Fakten. Wir leiten zum vierten Segment über. Transfers. Da ist die letzten 4 Wochen, wo wir nicht aufgenommen haben, auch einiges passiert. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben 4 fixe Zugänge. Angelino, dass wir die Leihe dort beenden und die Kaufoption ziehen, das ist ja schon bekannt. Dafür legen wir 18 Millionen auf den Tisch. Dass wir Joško Gvardiol von Zagreb holen für 16 Millionen, das stand auch schon relativ früh in der Saison fest. Macht in Summe 34 Millionen. Heute wurde verkündet, der Transfer eines französischen Innenverteidigers, ist ja auch schon mehrmals gefallen, Mohamed Simakan. Da habe ich was von 15 Millionen gelesen. Könnt ihr das bestätigen?
Na, 15 bis 17, wahrscheinlich sicherlich irgendwelche Erfolgsprämien oder Einsatzprämien dabei. Ja.
Dann sind wir da in Summe bei 50 Millionen, 50 Millionen ungefähr. Und wer uns kein Geld kostet, auf den ich aber große Lust habe, nach dem, was ich da so gesehen habe, ist Brian Brobbey von Ajax. Das ist ein Stürmer, der noch A-Jugend spielen könnte, aber jetzt seine ersten Profiminuten gesammelt hat und dort in Regelmäßigkeit knipst. Und ja, da würde mich erstmal interessieren, jetzt mal rein aus objektiver Sicht. Frank, du hast auch Fußball gespielt. Jetzt versetze ich mal in die Lage von diesem Brian Brobbey rein, der jetzt gerade seine ersten Schritte dort im Profifußball sammelt. Kannst du mir ein Argument nennen, warum er von Ajax Amsterdam, wo er seit 10 Jahren, also die Jugendabteilung dort durchlaufen hat, jetzt nach Leipzig wechselt? Und ja, bitte lass das Argument Geld weg.
Nee, also wenn ich mich in ihn reinversetzen würde, wäre es ganz einfach. Du bist, das ist wie in jeder Firma, ne? Du bist eigentlich der ewige Auszubildende. Kommst nicht genau richtig dann jetzt in dem Fall in der erste Mannschaft, hast zwar ab und an ein paar Spielanteile, aber hier ist dann natürlich dann beim Wechsel nach Leipzig ist natürlich das Argument Julian Nagelsmann, ganz eindeutig, für jeden der Neuzugänge, weil die sind ja nicht blind. Und ich glaube, weil es einfach diesen Stürmertyp Brobbey bei uns einfach nicht gibt. Wir haben 2 Wandspieler mit Paulsen und mit Sörlot. Wir haben Wang als der so ein bisschen als Quirliger, so ein bisschen als Werner-Imitator, keine Ahnung, was aber nicht funktioniert, aber ein Stürmer wie Brobbey. Nagelsmann hat ja selber gesagt in der Pressekonferenz, ja, als Lukaku nur ein Jünger. Es macht uns weiter variabel. Ne? Du hast noch mehr Möglichkeiten, die Spieler zu kombinieren, die vorne spielen.
Dass der Transfer für RB Leipzig total sinnvoll ist, weil du ablösefrei, egal wie viel Handgelder da im Hintergrund laufen, total sinnvoll ist und dass du diesen entwicklungsfähigen Stürmer im Kader hast. Ne? Und das Niederländische ist jetzt vom Deutschen nicht so weit weg, also die Anpassung sollte dort auch funktionieren. Ist ja vollkommen klar. Für RB Leipzig ist ein super Deal. Ich verstehe diesen Schritt aus Sicht des Spielers nicht. Du sagst jetzt, okay, der wird dort immer ein Auszubildender bleiben, aber es passiert ja genau jetzt das, dass er als Jugendspieler jetzt dort seine ersten Einsatzminuten bekommt. Es ist ja nicht so, dass er dort jetzt seine erste Seniorensaison hat, sondern der kann noch A-Jugend spielen.
Ja, im aber Moment.
Ja. Und nächste Saison erst nicht mehr.
Er macht einfach, er hat so viel Selbstvertrauen, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus aus dieser Komfortzone Ehrendivise. Ich gehe jetzt in eine richtig starke Liga.
Aber den Schritt kannst du doch auch in 1 oder 2 Jahren noch machen. Also ich verstehe nicht, warum er jetzt nicht erstmal jetzt bei Ajax dort die Schritte zu Ende geht. Aber okay, die Meinungen sind ausgetauscht. Daniel, hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Bist du da eher meiner Meinung oder bist du eher bei Frank, der da sagt, das macht für ihn schon Sinn? Jetzt mal rein objektiv betrachtet, jetzt mal fernab von RB Leipzig, nur auf den Spieler jetzt geschwenkt.
Kommt doch ein bisschen drauf an, wie Ajax da besetzt ist. Das kann ich gerade nicht so beurteilen.
Die haben
grundsätzlich ist es für ihn wichtig, auf Einsatzzeiten zu kommen. Aber wir sind halt der bessere Club in der besseren Liga. Und wenn er das schafft, bei uns auf Einsatzzeiten zu kommen, da reden wir nicht mal von Stammspieler. Wir werden wieder 3 Wettbewerbe haben. Wir haben genügend Spiele. Und wenn er da, sag mal, in nur 30-40% der Zeit bekommt, dann ist das quasi schon auch ein Durchbruch und das ist dann eben, dann ist der Schritt, den er gemacht hat, gleich viel größer. Und darauf lässt es drauf ankommen, gerade als junger Spieler, dass du auf einem Level spielst, das möglichst groß ist und wo du gerade noch mithalten und dich durchsetzen kannst. Und das ist ein Risiko aus seiner Sicht, aber eben auch eine Chance. Und dafür hat er sich jetzt entschieden.
So, Lars, dann will ich deine Meinung dazu noch wissen.
Also ich bin eher mehr bei dir, Jan. Also als Spieler, guck mal, Ajax Amsterdam, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein Verein, der ist ja bekannt für seine gute Jugendarbeit. Und Ajax, die sind auch regelmäßig international dabei. Ich meine, die waren vor 2 Jahren knapp am Finale gescheitert gegen Tottenham. Also du kannst da schon bei Ajax deine Minuten bekommen, ob da ist ein Haller da vorne drin ist, okay. Aber dazu muss man auch sagen, es wäre ja auch ein Dank gegenüber seinem Verein jetzt wie Ajax, wenn er da jetzt so lange dabei war als auszubildender Verein, dass er dann sagt, okay, ich mache jetzt hier einfach noch ein Jahr, dann bekommt ihr dann vielleicht noch ein bisschen Ablöser. Das wäre eigentlich ein feiner Zug gewesen. Aber hinter dem Spieler steht wieder der Herr Raiola, der alles in die Wege leitet, dass der Spieler richtig viel Geld bekommt, aber eben der abzugebende Verein eben nicht. Und da bin ich dann aber auch gespannt, wie das dann hier am Götterweg ist, weil der Probe wird nicht in Haaland 2.0 oder in Lukaku 2.0 sofort werden. Das wird auf jeden Fall noch dauern. Und die Einsatzminuten, ich würde das sogar noch weiter runterbrechen als 40%. Und da kannst du noch mal ganz schnell Stunk geben am Götterweg.
Aber Lars, du musst halt sehen, vielleicht konnte Ajax ihm auch gar keine Perspektive geben, weil du weißt nicht, wie lange ist Ten Hag dort noch Trainer? Geht er nach der Saison auch irgendwo hin?
Aber dasselbe kannst du bei Nagelsmann ja auch sagen.
Genau. Nagelsmann ist nächstes Jahr auf jeden Fall noch hier.
Ja, aber Ajax, die haben doch immer gute Trainer gehabt. Also das ist, das verstehe ich dann auch nicht. Also ja, und Nagelsmann ist natürlich vollkommen richtig. Das ist immer ein Argument. Na, und muss man jetzt endlich mal schauen, wie lange wir den Julian hier halten können. Und mit Sicherheit wird Krösche und vor allem Minzlaff schon mal das Fangglas nehmen, wer da eventuell eine Alternative sein könnte.
Ja, jetzt machst du aber gerade das ganz große Fass auf.
Wir wollen doch Emotionen haben.
Bei Mitarbeitertransfers waren wir doch noch, also bei Trainertransfers waren wir doch noch gar nicht. In dieselbe Kerbe würde ich auch reinstoßen. Lass jetzt mal Hansi Flick zum DFB wechseln und dort Nationaltrainer werden. Frank, wo denkst denn du, wo Bayern zuerst hinschaut? Natürlich nach Leipzig. Da gibt es eine fette Ablöse von Größenordnung 5 bis 10 Millionen Euro, so viel wie noch nie für einen Trainer bezahlt wurde. Und dann ist Nagelsmann längste Zeit Leipzig Trainer gewesen.
Bis jetzt hat er aber seine Verträge immer erfüllt.
Nee, aus Doch. Hoffenheim ist er auch nicht ablösefrei gegangen.
Da war doch dort eine Ausstiegsklausel, die er bei uns nicht hat.
Und zumindest weiß davon niemand.
Wie lang? Ja. Vielleicht jetzt morgen in der Bild-Zeitung, ja. Wie lange hat er denn noch Vertrag? Bis 2023?
23, ne? Genau.
Ja.
Ich denke mal, das wird genauso ein Fall sein, wie wir das schon immer gemacht haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel gegen die Bayern verlieren sollten, an dem Ostersamstag, ein oder zwei Tage später wird Minzlaff den Vertrag mit Nagelsmann dann einfach mal um 3 Jahre verlängern.
Ja, irgend sowas passiert dann. Ja, das stimmt.
Okay, jetzt waren wir eigentlich schon bei den fixen Zugängen, wo wir halt 4 jetzt unter Vertrag haben. Dazu kommen 3 ausgeliehene Spieler zurück. Mit Saracchi, der spielt momentan bei Galatasaray. Lookman, der trifft jetzt relativ regelmäßig auf Fulham. Und Candido, ich glaube, der wechselt zwischen Tribüne, Ersatzbank und ab und zu mal Startelf bei Bragantino. Sodass wir quasi 7 Spieler haben, die dazukommen. Und wir haben auch schon 2 Abgänge fix. Upa zu Bayern, das haben wir schon, 42,5 Millionen. Wenn wir immer vergessen, Hannes Wolf, momentan ja zur Leihe bei Gladbach, ist dann auch fix weg. 9,5 Millionen gibt es dafür. Also da sind die 50 Millionen, die man investiert in neue Spieler, quasi schon wieder drin. Und hat sogar noch 3 Millionen Rest. Und momentan kehren auch Justin Kluivert und Benjamin Henrichs zurück zu ihren Vereinen.
Eine Zwischenfrage, Zwischenfrage, Jan. Für die Bilanz der Dominik Szoboszlai, fällt er für dieses Jahr oder müssen wir den eigentlich auch noch mit dazu rechnen? Oder ist er schon für letzte Saison oder wie funktioniert das?
Naja, er ist im Transferfenster 2020/21 gewechselt. Also zählt in diese Saison rein. Ich bin ja jetzt in der Vorschau für die nächste Saison und da ist er jetzt schon Teil dieses Kaders gewesen. Zählt also als Bestand.
Okay.
Zumindest würde ich das so sagen. Ob das jetzt bilanziell so richtig ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich rede jetzt rein, was sich im Sommer bei uns tut. Und im Sommer wird sich hoffentlich nur tun, dass ein Szoboszlai von Reha auf wieder spielfähig gesetzt wird.
Und Leimer.
Ja, da kommt ja die Saison schon wieder, hast du gesagt. Also zumindest ins Mannschaftstraining. Ja. Genau.
Okay.
Gut, warum habe ich diese Auflistung gemacht? Wir kommen damit auf einen Kader für die kommende Saison, der schon 31 Spieler enthält. Davon kann man aus meiner Sicht 3 Junioren abziehen. Das sind Fabrice Hartmann, Hugo Novoa und Joshua Wosch, die dort eher weniger Spielzeit bekommen werden, macht noch 28. Wenn du die 3 Leihrückkehrer noch rausnimmst, sind wir bei 25. Und zwar 25 relativ vollwertige Spieler. Da kann man sich noch über einen Samardzic und möglicherweise einen Brobbey noch gucken, dass das ja irgendwo so Talente sind. Aber mit 25 Spielern, davon 3 Torhüter, nur 3 Torhüter, bist du eigentlich mit der Kaderplanung an der Stelle fertig. So. Und um jetzt nochmal das große Rad zu drehen, wir wissen also, wir haben jetzt schon 25 Spieler. Es gab letzte Woche einen Artikel, der da heißt, naja, Krösche plant möglicherweise, dass es Abgänge aus dem Quartett Halstenberg, Orban, Sabitzer und Forsberg gibt. Deren Verträge enden alle 2022 und man ist ja bestrebt, die Spieler nicht ablösefrei gehen zu lassen. Das bedeutet, wenn man die Verträge nicht verlängern möchte, müsste man einen ja, aus diesem Kreis der Spieler müsste man in diesem Sommer noch eine Ablöse generieren. Ja, und da stellt sich jetzt die große Frage, wird von den 4 Spielern jetzt noch jemand im Sommer gehen? Werden noch andere Spieler möglicherweise gehen? Weil ich glaube nicht, dass wir auf der Zugangsliste jetzt fertig sind. Da werden vielleicht noch 1, 2, 3 Spieler kommen und je größer wird ja dann der Kader. Das war jetzt eine große Runde, die ich da gedreht habe und jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren. Wir fangen mit Daniel an.
Meinst du jetzt erstmal die Vertragsverlängerung?
Fang an, wo du willst. Erste Frage, ist ein Kader von 25 Spielern zu groß?
Nein, weil wir haben wieder Champions League und DFB-Pokal und da brauchst du einen entsprechenden Kader.
Wir unterstellen,
man kann sicher über ein paar Spieler diskutieren.
Wir unterstellen, es kommen noch 3 weitere Spieler. Ist ein Kader von 28 Spielern zu groß?
Dann wird es zu viel, ja. Allerdings von den Leihspielern, die bei uns sind, Kluivert, Henrichs, würde ich aktuell nicht unbedingt davon ausgehen, dass man die Option zieht,
weil die Spieler haben jetzt
nicht so überzeugt.
Die sind schon rausgerechnet.
Und von den Leihspielern, die zu uns kommen, da sehe ich im Grunde keine, eventuell von Lookman mal abgesehen.
Daniel, die sind alle schon rausgerechnet.
Wie kommst du dann auf 28?
Naja, das ich habe gesagt,
auch einige Jugendspieler
31, dabei, 31 Spieler, die drei Junioren weg, die drei Leihrückkehrer weg, bin ich bei 25. Und ich unterstelle, dass bei den Zugängen noch nicht alles abgeschlossen ist. Wir werden doch noch zwei, drei Spieler bekommen. Dann bin ich bei den 25 plus die 2, 3, bin ich dann bei 27 oder 28.
Dann hast du einige punktuelle Abgänge, eventuell Leihe von Samardzic. Und dann passt das vom Kader her. Also ich sehe da jetzt nicht so das große Problem. Also vor allem auch die aktuellen Jugendspieler, die noch drin sind, die kannst du nicht wirklich rechnen. Die werden
doch schon
vermutlich auch verliehen.
Die habe ich doch schon rausgerechnet. Die sind da doch gar nicht drin. Lars, bevor wir dann, ich weiß ja, dass Frank was vorbereitet hat. Lars, wie siehst du das? Sind 25 Spieler okay? Kommen wir mit 28 Spielern noch hin? Oder glaubst du, Zugänge sind schon fertig?
Das sagen wir mal so, die 25 Spieler, wenn du die jetzt hier fix gemacht hast, dann ist das in Ordnung. Und ich denke mal, nur Krösche würde nur reagieren, wenn einer von den genannten Spielern, Halzenberg, Urban, Sabitzer, Forsberg etc., den Verein verlassen sollte. Dann würde Krösche nur reagieren. Und da das aber nicht der Fall sein wird, zu 90% lege ich mich fest, wird in dem Moment dann der Kader mit den genannten Spielern und mit den ganzen Laien, die hin und her gehen, dann feststehen. Also Stand jetzt, heute, wird das ein entspannter Transfersommer. Aber es kommt mit Sicherheit irgendwas dazwischen.
So, und was dazwischen kommt, erklärt uns jetzt Frank.
Also von den verliehenen Spielern, Saracchi, Lobben, Candido, da kommt erstmal gar keiner zurück. Saracchi wird wahrscheinlich für 4-5 Millionen oder sowas da in der Türkei bleiben. Lookman, den kriegst du in England immer noch zum Einkaufspreis weg. Candido bleibt wahrscheinlich in Brasilien, vermute ich mal. Und bei den offenen Vertragsverlängerungen glaube ich am ehesten, dass Sabitzer uns verlassen wird. Einfach weil er Lust hat, nochmal irgendwas anderes zu machen. Und England ist eine Herausforderung. Also wenn diese Gerüchte stimmen mit Tottenham, mag ich es natürlich zu bezweifeln, ob es sportlich Sinn macht, finanziell auf jeden Fall. Und ob natürlich dann Mourinho immer noch Trainer ist bei Tottenham, ist auch fraglich. Orban musste halten eigentlich in der Form, wie er jetzt ist. Halzenberg ist ein kann, muss aber nicht, denke ich. Und Forsberg entscheidet wahrscheinlich Shanga dann, wo es in einer anderen Stadt einen Gucci-Job gibt. Aber mal schauen.
Okay, also du bist der Meinung, Sabitzer wird den Verein verlassen.
Ich glaube ja, und der bringt halt nochmal richtig Geld, ne? So dass du, was du gesagt hast auch, dass da noch vielleicht ein, zwei andere Spieler kommen. Und eigentlich der Ersatz für Sabitzer ist ja Dominik Soboschlei.
Weiß ich nicht. Vielleicht in der früheren Sabitzer-Rolle ja. Aber ich glaube, Soboschlei ist ja mehr ein Zehner und Sabitzer ist ja jetzt so ziemlich irgendwas so zwischen 6 und 8.
Aber ich glaube,
eher einen Leimer sehen.
Soboschlei dadurch, dass durch seine Spielstärke ist eher meiner Meinung nach dafür geeignet. Und ich meine auch, Nagelsmann sieht ihn eher für so eine Rolle vor. Leimer ist immer noch eine defensive 6-8 und Soboschlei ist eher so ein Hybrid. Offensive 6, 8, 10. Der kann da halt alles bedienen.
Für mich ist Soboschlei der Nachfolger für Olmo. Da gibt es ja auch schon Gerüchte, dass der irgendwie für, ich glaube, hatte mal 80 Millionen gehört in Richtung Barcelona oder nach Spanien geht.
Wo soll denn Barcelona das Geld hernehmen?
Da wird ein Stadion verkauft und für was haben die dort? Auch Euro, nicht mehr Peseten, zurückgekauft. Da gibt es doch Mittel und Möglichkeiten.
Ja gut, aber wenn es so wäre, wäre es doch auch ein guter Deal.
Für AB, ja. Ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, auch wenn das jetzt schon alles super angelaufen ist. Und du hast mit den drei neuen Spielern und André Lindu hast du Fehler eingeschlagen. Das sieht erstmal gut aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon gewesen ist. Ihr könnt natürlich zu Recht fragen, wo sehe ich denn noch Bedarf? Und da würde ich euch sagen, an der Stelle bin ich halt auch blank. Aber es wäre ja Wahnsinn, wenn du jetzt im März, das wäre ja genial, wenn du jetzt schon mit der Kaderplanung durch bist. Ja, also ein bisschen hat das für mich so den Anschein. Und du ersetzt dann nur noch, wenn jetzt jemand gehen sollte.
Na, reell ist die Kaderplanung ja viel weiter. Die geht ja jetzt schon über die neue Saison hinaus. Die Kaderplanung wird heutzutage ja vorgenommen schon so anderthalb bis zwei Saisons im Voraus. Ne, da gibt es Plan A, B, C, D, E.
Fakt ist, du stellst bis das Transferfenster schließt, also bis 31.08. wahrscheinlich geht es dieses Mal wieder, ja erstmal den Kader für die nächste Saison zusammen, der dann auch zusammenspielt. Dass du dann schon mit Vertragsverlängerung und so weiter in die Zukunft guckst, ja klar. Aber erstmal stellst du den Kader zusammen, der dann 2021, 2022 wieder zusammenspielen soll.
Der steht ja.
Ja, was natürlich wirklich großartig ist. Ich meine, wir haben jetzt hier Mitte März und wir haben Probay, Guardiol, Angelino, Simakan und Szoboszlai mehr oder weniger verpflichtet. Also wenn wir jetzt vor uns beim Top 3 der UEFA jetzt mal zurückdenken, welcher Verein von denen, die vor uns sind, haben denn schon so eine fixe Kaderplanung für die neue Saison? Also da fällt mir niemand ein. Und das ist echt eine richtig starke Leistung von Krösche, wie er da diese ganzen jungen, talentierten Spieler da an Land gezogen hat. Und zu Sabitzer bleibe ich immer noch der Meinung, wenn Tottenham und Mourinho ihn gerne haben möchte und da, ich sage mal, 40 Millionen dann in den Raum wirft, dann muss natürlich ein Krösche erstmal ins Telefon gehen, ja, und sich da mit dem Spieler auch dann zusammensetzen. Aber jetzt stell dir doch mal Sabitzer vor, ich meine, da sagte ich, ey, Premier League ist klasse, ich krieg 10 Millionen Gehalt im Jahr, ist klasse. In José Mourinho, der bringt mich mit Sicherheit einen Schritt weiter und ich kann vielleicht einen Carabao Cup gewinnen und Euroleague spielen. Also Entschuldigung, also in Sabitzer schätze ich so ein, dass das eigentlich nicht in Frage kommt. Also kann ich mir echt
10 Millionen Euro vorstellen. würde ich machen.
Ja, Entschuldigung, der ist verheiratet mit der Frau Kühne, also wozu braucht der Geld? Also bitte.
Wer ist denn Frau Kühne? Ist das die Spedition oder ist das der Senfhersteller?
Spedition.
Ah, echt?
Der ist ausgesorgt. Also
von
außer wenn er sich nicht, außer wenn er sich scheiden lässt vielleicht. Aber wenn alles gut läuft, dann braucht er überhaupt nicht mal aufs Geld schauen.
Ist das die Tochter von Klaus Michael?
Da bin ich jetzt kurz überfragt.
Du bist da ganz tief drin?
Ich weiß nur, dass es hier die Tochter von ihm, oder dass sie aus dem Kühne-Bereich kommt. Und da wird sie dann irgendwann mal richtig schön erben und.
Naja.
Was Frank richtig gesagt hat, in Willi Orban, in der Form, ist es eigentlich eine wichtige Sache, dass man mit ihm verlängert. Na? Und in Halstenberg. Der hat natürlich einen Angelino vor sich. Mit dem kannst du dich genauso gut hinsetzen und sagen, pass auf, Marcel, Angelino wird mehr oder weniger unter Julian Nagelsmann gesetzt sein. Du bist zwar deutscher Nationalspieler, aber deine Spielzeiten werden mit Sicherheit weniger werden. Also du kniest dich nochmal richtig voll rein. Und so, jetzt liegt es an dir zu sagen, ja, was machen wir und was machen wir nicht. Und das Gleiche. Aber eigentlich Forsberg nicht. Forsberg ist eigentlich schon eine Stammkraft. Ne? Und man muss dazu sagen, RB Leipzig in der Bundesliga, jetzt überlegt mal zurück, welche Stammkräfte haben uns denn immer verlassen? Und da hat Rangnick eben irgendwann mal, glaube ich, gesagt, in der ersten Saison, es kann nur einer gehen. Ja, das war bei Keita der Fall, das war bei Werner der Fall und das ist bei Upamecano der Fall. Und ich kann mir das echt nicht vorstellen. Das Einzige, was ich noch so im Hinterkopf eben habe, das ist eben diese Konaté-Geschichte. Der könnte eventuell gehen.
Aber die Ausstiegsklausel zieht ja bei ihm auch erst nächstes Jahr.
Das heißt jetzt?
Ja, der hatte wohl auch so eine Ausstiegsklausel, irgendwas um die 40, 45 Millionen, scheinbar. Aber eben erst ab 22. Das heißt, wenn jetzt einer dieses Jahr kommt für einen Spieler, der überwiegend verletzt war, der keine stabilen Leistungen gebracht hat, wer zahlt da vielleicht 50 Millionen? Wer?
Ja, aber das wären doch 50 Millionen für RB. Also man hätte dann Upamecano für 40 und Konaté für 50 und kann man das nicht machen?
Ja, es wäre okay, aber wer soll denn das zahlen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil bei anderen Vereinen, also da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, wie die finanziell dastehen. Also
kann ja, ja, das kommt immer an, wo irgendwo Einnahmen reinkommen. Ne? Wenn jetzt irgendein Verteidiger geht und für großes Geld, die Frage ist halt, wohin? Ja? Wer zahlt? Aber wenn jetzt Man City plötzlich einen neuen Verteidiger braucht, kaufen die von einem Verein B ab, ne? Und möglicherweise können dann die 60 Millionen, die von Verteidiger bezahlt werden, da werden dann halt zwei Drittel in Konaté angelegt. Kann ich mir schon durchaus vorstellen, ohne da jetzt konkrete Namen, Vereinsnamen zu haben.
Und wir bekommen ja auch noch Einnahmen für Augustin. Das dürft ihr auch nicht vergessen.
Ja, das sollte so sein. Das ist auch Wahnsinn, wie lange dieses Verfahren jetzt schwebt. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her.
Mhm. Na, ja. Mai haben wir doch gesagt. Ha? Der Mai müsste doch dann die FIFA dann sich da endlich mal äußern. Ha? So war
Wahnsinn.
Das doch, oder?
Wahnsinn. So. Damit wir dieses ganze Transferfenster jetzt rund machen, ich glaube, wir sind uns dann aber einig, dass Henrichs und Kluivert zu ihren Vereinen zurückgehen und dort aus der Leihe kein fixer Transfer gemacht wird. Oder? Also hörst du da jetzt andere Meinungen aus der Runde?
Ja, von mir.
Ja, okay.
Also Kluivert bin ich mir relativ sicher, dass er zurück muss. Oder zumindest nicht für exorbitanten Preis gekauft wird. Bei Henrichs, ein fitter Henrichs, der hat bei Nagelsmann einfach ein Stein im Brett, weil er eben polyvalent einsetzbar ist. Und ja, Henrichs braucht, wie Forsberg, die brauchen halt 110% Fitness, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und deswegen glaube ich, dass Henrichs doch verpflichten werden.
Gibt's da einen festen Betrag dafür?
Ich glaube 15 Millionen.
Eigentlich weiß ich nicht. Also
ja, 15 Millionen ja. Ist auch, also das ist eine Menge Geld für Henrichs.
Na, vor allem, weil Benjamin Henrichs ist, der ist ja Jahrgang 97. Der hat mit 18 schon auf Leverkusen gespielt, war im 97er Jahrgang das große Talent. Und dann hat er, glaube ich, anderthalb gute Saisons gehabt und seitdem ging es nur bergab. Er hat in Leverkusen seinen Stammplatz verloren, ist nach Monaco gewechselt, hat dort auch keine ja, schon irgendwo regelmäßige Einsatzzeiten, aber das war jetzt auch nicht Stammkraft und Monaco hat dort auch Schwierigkeiten gehabt, wenn er fast abgestiegen in der Saison. Jetzt kommt er zu Leipzig, ist schon wieder verletzt. Also, weiß nicht, das ist eine totale Rückwärtsentwicklung.
Aber Jan, es geht nicht darum, was wir da vielleicht sehen, sondern es geht darum, was der Trainer oder der Sportdirektor sieht. Und so wie sich Nagelsmann bisher über ihn geäußert hat, hat er absolut ein Stein im Brett bei ihm.
Eben weil er. Aber hier geht es doch darum, dass wir es besser wissen.
Eben.
Ja, also mich hat er bisher noch nicht überzeugt. Die Konkurrenz auf seiner Position ist halt auch Wahnsinn im defensiven Mittelfeld. Ja, du kannst ihn halt auch auf Rechtsaußen stellen oder auf Linksaußen stellen. Andererseits haben wir heute Simakan verpflichtet, der kann das ja auch alles spielen. Den hast du auch schon 15 Henrichs, Millionen ausgegeben, der ist nochmal 3 Jahre jünger. Halt,
ja, und Henrichs hat halt wirklich seine Stärke im defensiven Mittelfeld, die Spiele, wo er bei uns Außenverteidiger war. Zuletzt wurde er ja da eingewechselt, da hat er immer einen etwas leichteren Stand gehabt, weil wir da in der Regel geführt haben. Allerdings zu Beginn der Saison waren da auch ein paar Dinger dabei, wo er wirklich am Schwimmen war. Und dann ist das mit der Polyvalenz auch so eine Sache. Wenn der Spieler dort nicht richtig gut ist, dann es bringt dir halt nichts, einen Spieler zu haben, der auf mehreren Positionen halb gut ist. Das reicht auf unserem Niveau nicht. Deswegen bin ich da persönlich auch kritisch und habe kein Problem damit, wenn die Option nicht gezogen wird. Aber ich weiß auch, dass Krosche im Laufe der Saison sich schon mal lobend über ihn geäußert hat. Oder sogar Nagelsmann selber. Und es ist gut möglich, dass er bleibt, ja, was dann in Ordnung wäre.
Ja, da bist du schon bei 26 Spielern, die fix sind.
Ja. Ja, aber aktuell haben wir ja einen 28er Kader oder so. Also der Kader wird in etwa so groß sein wie in diesem Jahr.
Nee, der wird größer sein, weil es werden ja auch Junioren dann mit dabei sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, wir haben ja einen relativ guten 2000, meint man zumindest, einen 2003er Jahrgang. an A-Junioren die nächste Saison noch dort spielen können. Und dort wirst du auch 3-4 Leute haben, die für die erste Mannschaft nominiert sind, die du ja auch haben musst, weil du ja 12 deutsche Spieler, die zumindest einen deutschen Pass haben, die einen Profivertrag vorhaben müssen. Und ja, da halten wir uns ja auch nur über Wasser, weil wir A-Junioren dort einen Profivertrag geben.
Wie einige andere Bundesligisten auch.
Ja, aber bei Leipzig ist es schon krass. Also mir fällt kein anderer ein, wo das so krass ist. Das habe ich ja auch schon mal im letzten Podcast gesagt. Da gab es auch einen Artikel bei rbfans.de drüber. Also ja, und das wird ja jetzt nicht besser, wenn von den 4 Spielern, wo die Verträge jetzt irgendwann enden, schon mit Halstenberg und Orban wieder zwei aus der Kategorie deutsche Spieler mit dabei sind. Und Henrichs ja möglicherweise auch den Verein verlässt. Und von den Neuzugängen ist kein Deutscher dabei. Also ja, es ist aus meiner Sicht eine gefährliche Entwicklung. Ich kann das verstehen, weil du hast in den Jahrgängen jetzt 97 bis 2002 keine richtig guten deutschen Spieler dabei gehabt, bis auf Havertz. Das ist also die große Ausnahme. Da ist wenig dabei gewesen. Müssen wir jetzt mal gucken, wie sich die eigenen Spieler dort mit Kraus, Borkowski, Martell, die dort jetzt verliehen sind, wie die sich entwickeln, ob die dann in 2 Jahren zumindest für den erweiterten Kader eine Rolle spielen können. Aber das sehe ich mittelfristig schon als Problem an. So, jetzt habe ich die Diskussion tot gemacht. Glückwunsch.
Nö, das wird sich dann zeigen, ob es ein Problem wird. Aber grundsätzlich gehst du halt danach, wie jetzt halt mit Simakan oder Bobby Spieler zu verpflichten aus ganz Europa, ja, von denen du halt überzeugt bist. Und jemand wie Bobby, der ist halt besser als unsere aktuellen U19-Spieler. Das ist so.
Ja, klar.
Und da wirst
ja,
du immer ja. bessere finden, wenn du europaweit suchst. Und das ist ja das Ziel. Und bei Leuten, die wir extern verpflichtet haben, im Alter von 18, 19, haben wir ja eine sehr gute Quote. Das waren ja in der Regel gute Transfers.
In der Regel war das so, ja. Aber wenn du beispielsweise mal den Vergleich zu Dortmund machst, ne, wenn ich da eigentlich Startelf gucke vom vergangenen Wochenende, ja, es war nicht von Erfolg gekrönt, aber da hast du zumindest 5 Leute, die Nationalmannschaft spielen könnten mit Hummels, Brandt, Can, wer hat noch gespielt hier? Schulz links. Haben noch irgendjemanden vergessen? Dahoud, Reus, ne? Diese Vielfalt an Spielern hast du nicht. Und da habe ich noch nicht einen Felix Paslak erwähnt, der da noch rumstolpert. Da habe ich einen Moukoko noch nicht erwähnt. Also da ist die Anzahl an Spielern mit einem deutschen Pass, die auch mal künftig mal deutsche Nationalmannschaft spielen, einfach größer.
Das sind aber auch Spieler, Hummels, Can, die wechseln halt zu Dortmund und nicht zu uns, wenn es drauf ankommt. Also das sind auch Spieler mit so einer Qualität, wo Leipzig realistisch sagen muss, es ist sinnvoller, da halt in der Abwehr statt einem Hummels einen Simakan zu verpflichten.
Ja, der Hans Hörse ist ja auch schon über zwei Jahre her. Bei einem Can weiß ich nicht. Wenn es den Bedarf gegeben hätte, weiß ich nicht, ob wir da komplett chancenlos gewesen wären. Aber
eventuell nicht, ja.
Okay. So, dann haben wir das große Transferthema. Ist ja immer wieder spannend, wenn wir uns darüber unterhalten, wie ein zukünftiger Kader zusammengestellt sein kann. Haben wir damit erledigt. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas dazu zu sagen.
Ja, maximal vielleicht, dass in diesen Zeiten jetzt dieses Internets, in Social Media, in den vielen Foren, also wir sind schon ziemlich schnell erwachsen geworden jetzt, RB Leipzig, aber wie man da schreiben kann, ein Sabitzer mit der Schubkarre auf die Insel oder weg mit dem Spieler XY, also das ist dann ist eigentlich nicht so eine schöne Sache. Na? Aber das ist vielleicht dem Erfolg geschuldet, dass man im Social-Media-Bereich dann ein bisschen, ich sage mal, durchdreht. Ja, und dann irgendwelche Sachen fordert.
Ich glaube, das wird jetzt einfach nur öffentlich. Wenn du früher im Kunstsportpark oder vielleicht mit Sicherheit im Bruno-Plache-Stadion warst, dann konntest du da auch Sachen an, wo du denkst, Alter, werd doch mal objektiv. Das ist halt nun mal Fußball.
Ja, und deswegen wünsche ich mir auch wieder meine ganzen Mecker-Opas im Stadion, die hinten immer sitzen, die wünsche ich mir eigentlich auch irgendwie zurück.
Ja, Paulsen musste auswechseln und dann, wenn er das Tor schießt, ist er der Allergrößte.
Das war schon genau so ist es, ja.
Ja, gerade.
Was vermisse ich das?
Gerade in den ganzen Fußballforen, ob das nur Transfermarkt oder selbst auch bei RB-Fans ist, du musst das halt schon ein bisschen einordnen können. Du musst auch was überlesen können. Puh, es ist halt so, wie überall. Nicht alles zu ernst nehmen.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Lars, du hattest schon vom Stadion gesprochen und bis heute Morgen war ich der Meinung, mein Tipp, den ich mal aufgemacht habe, dass zum Spiel RB Leipzig gegen Bayern am Ostersamstag wieder Zuschauer zugelassen sind, diese Vorhersage, die wird wahr. Wird wohl leider doch nicht wahr, weil dieser Modellversuch, der dann noch angedacht war, bis heute Morgen 999 Zuschauer ins Stadion zu lassen, der wird wohl nicht stattfinden, oder?
Da hat anscheinend unser Oberbürgermeister Jung hat da einen Riegel davor geschoben. So klang das zumindest. Das ist dieses Spiel Engelchen und Teufelchen. Also das Engelchen sagt, ich will in das Stadion, ich will dabei sein, ich mache alles dafür, ich lasse mich testen, ich lasse mich impfen, wenn es möglich ist. Ich gebe alles dafür und dann hast du aber eben das... Das Teufelchen, was sagt, nein, können wir eben jetzt überhaupt noch nicht machen. Es wäre kein gutes Zeichen. Ne? Und dann wäre es ausgerechnet noch dieses Topspiel Leipzig gegen Bayern, was eben viele Fans in Deutschland mitreisen wird, dass ausgerechnet die beiden das sind oder ausgerechnet RB Leipzig ist, die da Zuschauer zulässt, dann das geht halt nicht. Aber mich hat es eben gefreut, dass jetzt am Wochenende jetzt in Hansa Rostock da 700 Zuschauer da im Stadion sein konnten. Also das war schon echt schön. Und da, selbst wenn es so eine ganz fremde Mannschaft ist, so ein bisschen Gänsehaut hatte man da auch schon gehabt.
Okay, das ist also bestätigt, das wird nicht dazu kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, Daniel, hättest du dich für eines dieser 999 Tickets beworben?
Wenn es zugelassen gewesen wäre, ja.
Okay.
Fragen? Ich sehe es ein, dass es nicht gemacht wird, aber ja, hätte ich gemacht.
Ja, natürlich wäre ich auch so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, aber ich hätte mich auch beworben, ganz klar.
Echt?
Weil, einfach dieser Drang, endlich wieder ins Stadion zu gehen, da ist da einfach irgendwie größer. Und zumal, ich war letztes Jahr gegen Schalke, da waren sogar mit 8.500 noch. Und ich habe mich da zu keiner Zeit irgendwie unwohl gefühlt oder so. Ich fand das Sicherheitskonzept schon durchdacht. Und wenn du jetzt vielleicht mit 1.000 oder so und machst noch Schnelltests davor, da kann eigentlich nichts passieren. Da passiert in jedem Supermarkt, kann dir mehr passieren, dass du dich ansteckst.
Da bin ich auch der Meinung. Also ich wäre auch dafür, dass man das mit Zuschauern austragen kann, auch dass man jetzt mal Modellversuche startet und mal guckt, wie das überhaupt organisatorisch gehen kann. Musste ich ja auch mal auf die neue Saison irgendwie vorbereiten. Und jetzt, wenn man jetzt so viele Tests hat, seien es Schnelltests oder Selbsttests, kann man das aus meiner Sicht ja durchaus durchziehen. Ich wäre trotzdem nicht hingegangen, weil 99 Zuschauer, das ist in dieser Riesenschüssel, das ist, weiß nicht, also ich habe schon zu den Septemberspielen gesagt, ich gehe dann ins Stadion, wenn da wieder eine volle Hütte ist, weil alles andere ist mir irgendwie zuwider. Es ist ja richtig, dass es dort Rahmenbedingungen gibt mit diesen gestaffelten Zeiten für den Einlass, mit dieser Blockbildung, diesem Sechser-Cluster. Möglicherweise wären das ja jetzt einer Cluster gewesen, die größte Stadion hätte das jetzt hergegeben. Aber nee, da ist mir zu viel, was das Stadionerlebnis irgendwo trübt.
Du musst ganz klar davon ausgehen, dass auf keinen Fall von jetzt auf gleich ein volles Stadion zugelassen wird. Und was spricht denn dann dagegen, klein anzufangen und das kontinuierlich zu steigern?
Da springt gar nichts dagegen. Ich wäre bloß keiner, der sich für die 999 Tickets bewerben würde. dass man das machen soll, ist doch vollkommen klar. Aber wie gesagt, ich hätte da, also ich würde da nicht freiwillig hingehen. Das wäre mir irgendwie, das weiß ich nicht. Nicht wegen Ansteckungsgefahr, sondern weiß ich nicht, wenn ich ins Stadion gehen will, will ich eine gute Atmosphäre haben und nicht dort von verschiedenen Seiten irgendwie reglementiert werden. Ne? Das war ja der Hauptgrund mit diesen Einlassfenstern, die es da gab von diesen 20 Minuten, diese zufällig zugewiesenen Sechsercluster. Ja, ich weiß, es gab Möglichkeiten, sich da zusammen zu bewerben. Das war mir zu viel Reglementierung, zu viel Freiheitseinschränkungen, um dem da 90 Minuten Spiel anzuschauen.
Aber du als Chemiker gehst wohl nur wegen der Atmosphäre ins Stadion.
Mensch. Ja, natürlich.
Ich will die Jungs aber Fußball spielen sehen. Da ist es mir wuggi, was da ist, Sektor B dann zujubelt.
Ja, aber das Fußballspiel kann ich mir auch, wie gesagt, im Fernsehen anschauen. Beziehungsweise ich
denke, rede, du hast kein Interesse.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich rede wieder blinde von der Farbe, ich gucke es mir ja nicht mal an. Ich rede ja viel lieber über Transfers und welche Spieler können vom Hof gejagt werden.
Es ist auch dein gutes Recht, Jan. Aber ich will in das Stadion einfach nur die Jungs wieder zu sehen und Nagelsmann vielleicht auch zu hören. Also ja. Ich sitze ja weit oben, aber ich kriege das aber trotzdem mit.
Du weißt doch, um die Spieler zu sehen, dann kann ja doch Frank die ganzen Adressen sagen. Der wusste doch alles im Vorgespräch. Kannst du dich bei den Jungs zu einem Bier einladen?
Aber da musst du aber dann die große Taktiktafel rausholen dann.
Ja, genau. Dann sagst du dir mal, wie das hier zu funktionieren hat. Gut, haben wir das Stadionerlebnis erstmal. Also es wird wahrscheinlich, na vielleicht.
Ich meine, wir haben ja, es ist ja ein Jahr jetzt her. Ich meine, vor einem Jahr, heute ist der 22. am 10.3. waren wir ja, also voriges Jahr waren wir ja alle noch im vollen Stadion gegen Tottenham und haben das sensationell 3:0 gesehen, was uns dann ins Viertelfinale gespült hat. Also das war schon, da fing das halt zwar an mit Corona, aber
naja, es war schon trotzdem mittendrin. Ein gutes Gefühl. Es war schon mittendrin.
Also ich hatte trotzdem noch ein gutes Gefühl.
Mittendrin im Sinne von, also ich habe da auch niemandem mehr die Hand gegeben. Das war schon zum Leverkusen-Spiel, was 10 Tage davor war, habe ich auch niemandem mehr die Hand gegeben.
Nee, ich habe da auch schon aufgepasst, so ist es nicht.
Ja.
So. Da war es noch ein bisschen relativ frisch, da hatte ich auch Handschuhe an und da auch Kontaktdingen sind zu melden. Das war nur, auf dem Gang zur Toilette war das ein bisschen problematisch, aber das habe ich dann anders gelöst im Stadion.
Hast du einen Becher gepinkelt oder was?
Naja, man hat ja da Alternativen.
Ja, genau. Den alten Stadionwall runter. Hast es runterfließen lassen.
Das muss ja begrünt werden.
Warum hast du es dann gelb? Gelb gemacht, so Themenwechsel.
Wir wollten doch Emotionen,
Jan. Ja, genau. Aber wir müssen jetzt, es ist ja leider mein Tipp durch unseren Oberbürgermeister kaputt gemacht worden. Wir kommen jetzt ins Pokalfinale. Wäre es denn da möglich, dass das mit Zuschauern geht? Mein Kollege Sebastian hat gemeint, zum Pokalspiel wird es Zuschauer geben. Es wird kein volles Stadion sein, aber vielleicht, weiß nicht, in die große Schüssel, vielleicht passen da 10.000 rein. Meint ihr, das ist realistisch?
Das entscheidet in erster Linie erstmal das Land Berlin.
Ich dachte Karl Lauterbach.
Der wahrscheinlich mit.
Okay, Mensch, jetzt lass doch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Daniel, was sagt denn dein Blick in die Glaskugel?
Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es wird Zuschauer geben beim Pokalfinale. Wurde ja schon angeregt, dass zum Beispiel Leute mit Impfungen reinzulassen. Also natürlich auch immer noch mit begrenzter Kapazität. Und das wird dann, das ist so ein Spiel, wo man das wieder versuchen wird, wo man wirklich will, dass zumindest ein paar Zuschauer wieder drin sind. Und bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit, also naja, knapp 2 Monate. Da werden dann hoffentlich noch ein paar mehr Leute geimpft sein. Und mal gucken, wie jetzt auch die aktuellen Fallzahlen sind. Wenn die Zahlen nach oben gehen, kann man das natürlich schlecht verkaufen und dann ist es natürlich nicht gut, wieder Zuschauer zuzulassen. Aber wenn das die Situation hergibt, wird genau das passieren, dass man da 10.000 oder was reinlässt.
10.000 Ü80-Jährige, ist das nicht herrlich?
Ich glaube ja nicht so richtig dran. Allerdings ist ja wie bei dem Konzept, was eigentlich jetzt mit diesen 999 RB und DAFK konzipiert haben. Es könnte ja auch einfach ein Modellprinzip sein für alle anderen Branchen, ne? für die Kultur, vor allen Dingen für Konzerte, für was weiß ich. Und irgendwann musst du sowieso damit anfangen.
Ja, das ist ja jetzt, Lars hat es dir reingeschrieben, ne? In der Berliner Philharmonie wurde ja sehr
gerne gemacht. Genau, da war auch mit zuschauen.
Ja, das war, genau, das wollte ich eigentlich auch gerade ansprechen, weil Frank auch Kultur meinte. Da hat die Sarah von der Brausecrew, die hatte das Glück gehabt, dass am Wochenende die Philharmonie so einen Test gemacht hat. Einstuhlig jeweils, also jeder zweite Platz war frei, wo die Mäntel abgegeben werden konnte. Also es gab keine Pausen, es gab keine Garderoben. Also man hat es einfach mal getestet. Die Charité war dabei, also ein paar Wissenschaftler, die das dann weiter verfolgt haben. Und ich glaube, bei den Volleyballspielern in Berlin hat man auch so einen Test dann mal durchgezogen. Und es muss ja irgendwie weitergehen. Und da muss man eben testen, was möglich ist. Und das betrifft ja eben auch noch nicht den Fußball, wie Frank das meint. Also ich weiß ja, Frank hat Karten für Rammstein Warschau. Ich habe Rammstein in Leipzig, aber das kann ich mir mit Sicherheit abschminken.
Wann sollte denn das sein? Im Juni?
Also Mainz wäre, glaube ich, im Mai. Ende Mai. Aber ich bin mir gerade unsicher jetzt. Also da müsste ich jetzt mal auf die Karte gucken.
Also ich habe mir meine Konzerte auch schon abgeschminkt. Ich wäre eben im Juli in Warschau zu Rammstein und die Woche drauf in Prag zu Pearl Jam. Ich glaube noch nicht so richtig dran.
Na, und was machst du mit dem gesparten Geld? Ich meine, ich weiß nicht, was ich mit dem gesparten Geld von meiner Dauerkarte mache.
Die Karten sind ja, die Konzertkarten sind bezahlt, dann ist es halt nächstes Jahr.
Okay, ja. Das fand ich ja übrigens einen sehr geilen Zug von RB, dass sie das Dauerkartengeld nicht abgebucht haben. Man hat denen wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Rückerstattung gespart, aber das ist schon, ne, weiß man gar nicht, wohin.
Gab es ja bei anderen Vereinen mehr Trouble dann als bei Schalke und auch beim BVB.
Bei Schalke gibt es überall noch Trubel.
Ich wollte gerade fragen, wisst ihr, wie das die anderen Vereine gemacht haben mit den Dauerkarten? Ob das die eingezogen haben, das Geld, oder doch nicht?
Ja, die haben teilweise eingezogen und dann konntest du dir, entweder lässt du das Geld da, kriegst noch ein Trikot, das Geld fürs nächste Jahr, oder du spendest irgendwas. Es gab ganz verschiedene Modelle.
Aber wo Spenden, also wo das voriges Jahr losging, hat doch eigentlich der Verein viele Sachen gemacht. Da gab es viele Aktionen, aber so jetzt mittendrin in der Pandemie, sage ich mal, da höre ich eigentlich oder lese kaum was oder überlese ich da irgendwas.
Ich weiß auch von nichts.
Nee, besondere Aktionen sieht man zurzeit nicht, das stimmt.
Aber gab es denn nicht bei euch jetzt hier in Probstheida, dass man da virtuelle Karten kaufen kann oder in Dresden sogar? Oder, das hätten sie doch eigentlich durchziehen können.
Ja, in Dresden haben sie es gemacht. Der Lok spielt ja auch bloß nicht zurzeit. Aber warum sollst du virtuelle Tickets verkaufen? Das ist, glaube ich, unter dem Niveau von RB.
Ja,
das sind so nach außen hin so Showveranstaltungen, wo du deinen Fans noch mal ein paar Euro aus der Tasche ziehst, ich halte da nicht viel davon.
Und was ist mit den mit Gehalt? Kriegen die eigentlich jetzt noch 100% oder sind die noch bei 80? Oder da war doch auch so, zumindest voriges Jahr in der Rückrunde, da hat man das so gesagt.
Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit gelesen zu haben, dass RB den Gehaltsverzicht nicht fortführt und dass wieder ganz normal 100% gezahlt werden. Irgendwo okay. Stand das vor vielleicht ein, zwei Wochen mal irgendwo.
Bist du bei AB oder bist du bei Lok jetzt? Ich habe den Thema jetzt gerade nicht. Okay, ja, also natürlich kriegen die 100%. Ja. Ich wusste nicht, dass da noch.
Doch, die hatten ja auch, glaube ich, 10% Verzicht oder sowas.
Ja. Im März, April, Mai. Und als da wieder weiterging, ist da, glaube ich, alles wieder normal gewesen.
Also meines Wissens nach gab es zumindest in die neue Saison rein, wurde der Gehaltsverzicht fortgesetzt. Ich weiß aber nicht, für wie lange. Es kann gut sein, dass es nur die Hinrunde war. Es kann auch sein, dass das jetzt die komplette Saison ist und quasi ab der nächsten Saison geplant ist und feststeht, dass es nicht weitergeführt wird. Aber zumindest zu Beginn dieser Saison gab es auch noch einen Gehaltsverzicht.
Und der Herr, unser Geschäftsführer, der Herr Minzlaff, war doch jetzt, also gestern war er doch in diesem legendären Doppelpass, was ich nie schaue. Hat das jemand von euch gesehen und gibt es da irgendwelche Neuigkeiten oder hat er irgendwas gesagt, was wissenswert wäre? Oder?
Ich gucke das auch nicht, sorry.
Ich habe es für 40 Minuten gesehen, war nichts weiter Interessantes und dann habe ich was anderes gemacht.
Okay.
Ja, Minzlaff ist da ja sehr, sehr geschickt dort. Ja gut, er hat den Simakan-Transfer angedeutet, aber das ist ja wie so ein Aal, du kannst ihn da ja nicht wirklich greifen.
Na, sollen wir mal einen Minzlaff bei uns im Podcast einladen, wird es da emotional werden?
Also mir wie so ein Aal entgleitet. Nee, der macht das einfach gut. Der ja, ist da ganz objektiv, nüchtern. Böse Zungen könnten sagen, noch roboterhaft. Der macht die Position einfach gut. Das ist jetzt nicht, dass du da irgendwas erwarten kannst, dass da jetzt irgendwelche weltbewegenden Sachen oder irgendwelche Kontroversen aufgeworfen werden.
Ja. Aber du, Jan, als Moderator, der dich schon sich sehr gut gesteigert hast, du wirst so bestimmt aus ihm was rauskitzeln können.
Was willst du denn, was ich aus ihm rauskitzle? Die Neuzugänge 5, 6, 7 und 8?
Ja, du könntest ihn ja fragen nach den U19-Spielern von Leipzig, wie es da jetzt weitergeht.
Genau, das könnte man machen. Ja. Ja. Aber da ist er wahrscheinlich, würde er sagen, er ist nicht der richtige Ansprechpartner. Ist ja auch egal.
Dann laden wir eben Julian Nagelsmann ein. Ich meine, der hat jetzt einen eigenen Twitter-Account, also da kann man auch mal vorbeikommen.
hast ihn schon gefolgt?
Das stimmt, hab ich noch gar nicht. Eben.
Ja, siehst du.
Aber es wird mir in die Timeline gespült, deswegen sehe ich das.
Das ist eine Tagesaufgabe.
Er will ja gegenüber den Fans, will er sich ja da ein bisschen öffnen und das sind ja sehr, sehr wichtige, interessante Tweets, die er da immer abschickt.
Gut. Dann darf jetzt Daniel noch was zu den Frauen sagen. Dort ging es nämlich weiter mit der Liga. Relativ unverhofft und spontan, so kam es mir vor.
Ja, verhandelt wurde darüber schon länger. Die Einigung, dass es feststeht, dass es weitergeht, kam dann tatsächlich sehr kurzfristig. Und an diesem Wochenende, also gestern, ging es tatsächlich weiter in der Bundesliga Nord- und Bundesliga Südstaffel. Und ja, das war kein guter Spieltag. Die Frauen haben zu Hause in Markranstädt gespielt. Haben also natürlich ohne Zuschauer, aber das Spiel wurde übertragen bei soccerwatch.tv. Und ja, eigentlich waren sie Favorit, aber das Spiel ging dann 3-5 verloren und es war wirklich das schlechteste Saisonspiel bisher. So viele Spiele gab es noch nicht, aber es war gerade defensiv, war es keine gute Leistung. Und es war ernüchternd, weil davor haben sie ganz gut gespielt und hatten einige Schwächen bei der Restfeldverteidigung. Das heißt, die spielen sehr aggressiv, haben eine hohe Pressinglinie, was eine gute Herangehensweise ist. Und da gab es so einige Schwächen und dann hatte ich die Hoffnung jetzt mit längerer Pause, zwischenzeitlich auch Pause im Trainingsbetrieb, aber seit geraumer Zeit konnten sie wieder trainieren und da hatte ich die Hoffnung, dass es besser geworden ist und es war deutlich schlechter als zuvor. Und es war ein blöder Abwehrfehler nach einem hohen und weiten Ball von Bielefeld. Danach haben sie gleich irgendwie mit 6 Mann angegriffen, sind in Konter reingerannt und dann stand es 0-2 und dann noch einen ganz, ganz blöden Elfmeter verursacht. Das war wirklich mit Ansage und das Tor, der Ballverlust zum 3-5 am Ende war auch mit Ansage. Da konntest du so in Zeitlupe zugucken und wusstest, was in 30 Sekunden passieren wird. Es war defensiv nicht gut. Offensiv hatten sie eine gute Phase in der zweiten Halbzeit, aber das war nicht übers komplette Spiel. Und wenn du 5 Tore kassierst, dann ist es einfach zu viel. Deswegen, jetzt geht's weiter im Ligabetrieb. Nächstes Spiel ist nächstes Wochenende auswärts bei der Reserve von Turbine. Die sind auch ein ganz gutes Team. Dann wird man dann sehen, ob sie das abgestellt bekommen.
Ja, sag ich mal so, dann hättest du lieber Doppelpass Sonntag 11 Uhr verfolgt bei Sport 1 als die Frauen bei soccerwatch.tv. Wie kommt man auf solche Seiten?
Keine Ahnung, die haben tatsächlich auch im Männerbereich teilweise Regionalliga häufiger am Westen und halt auch Frauen-Bundesliga, also zweite Bundesliga zumindest. Es ist halt nur eine Kamera, aber ich glaube, es ist ein HD und es ist halt eine Chance, die Spiele zu sehen. Das ist gerade bei der zweiten Bundesliga im Frauenbereich halt die einzige Chance, gerade bei Auswärtsspielen oder wenn du jetzt Spiele ohne Zuschauer hast. Also es ist besser als nichts. Und Doppelpass gucke ich aus Prinzip nicht an. Nein, selbst wenn ich vorher wüsste, dass die Frauen verlieren, würde ich mir trotzdem das Frauenspiel angucken.
So, das war das Schlusswort. Wir haben im Sendungsvorbereitungsdokument 97 Minuten geplant gehabt. Wir sind jetzt bei Minute 128. Wir haben gnadenlos überzogen. Das muss besser werden. Emotionalität war heute, naja, so gesteigert da. Mit dafür verantwortlich war unser Gast, der Frank. Ich bedanke mich für deine Leidenschaft.
Ich habe zu danken. Es hat Spaß gemacht und wenn mal wieder Bedarf besteht, bin ich gerne wieder dabei.
So machen wir das. Lars, sag Grüße aus Plagwitz.
Ja, Grüße aus Plagwitz und ich dachte eigentlich, der Frank schmettert noch so ein großes LOK in den Raum, damit der Jan entsprechend das antworten kann.
Das muten wir natürlich raus, weil ich habe Kontakt zu Robert und Robert ist auch eher dem Grün-Weiß.
Wir sind ja noch nicht ganz am Ende.
Ja, es war wieder schön und ich denke mal, dass die geforderte Emotion, die waren diesmal schon ein bisschen mehr im Spiel und hat sehr viel Spaß gemacht und danke in die Runde.
So, Daniel, dann sag du noch Tschüss an alle Zuhörer.
Ich bedanke mich ebenfalls, war wie immer schön mit euch. Macht's gut.
Dann schlaf gut.
Macht's gut. Forza LOK.
Piep. Piep. Ciao, ciao.
Jetzt ist er vorne drin und sorgt natürlich da auch für Verwirrung. Und er macht sich direkt auf den Weg und wird da für Wirbel sorgen. Ecke kommt, Kopfball da, Marinas.
Weiter geht's, Halstenberg auf Forsberg, der vorm 16er. Täuscht den Schuss an den Berg mit, der auf der rechten Seite in den 16er hinein. Berg, Flanke in die Mitte. Oh.